Hallo und willkommen bei Dev Planlos. Dem Grund, weshalb die letzte Sendung ausgefallen ist?
Planlos durch Ulms Äther.
Ganz genau. Also, ihr seid gelandet natürlich bei Dev Radio. Und wir wollen uns nochmal entschuldigen für die letzte Sendung, die ausgefallen ist, weil niemand genau wusste, wer was wie wo macht. Aber es ist eigentlich meistens so, aber diesmal hat es tatsächlich gereicht, dass sie komplett ausfällt. Wir schauen, dass es nicht nochmal passiert und wollen euch gleich noch irgendwas Positives berichten, und zwar von unserer neuen Homepage. Wir haben eine ganz tolle neue Homepage. Die ist immer noch unter derselben URL zu finden, und zwar ulm.ccc.de/dev/radio. Und da haben wir jetzt ein Chat-Applet eingebaut und irgendwie so einen kleinen Kalender, wo ihr dann seht, wann die nächsten Folgen sind, und ein Gästebuch. Und ja, das komische Forum haben wir rausgeschmissen, weil da gab es irgendwie kein Feedback. Und ja, guckt einfach mal rein, kommt in den Chat, redet mit uns, wir sind da auch drin. Und ja, kommen wir zur heutigen Sendung. Es geht um Users kleine Farm, und zwar eigentlich geht es um Betriebssysteme, die im April rausgekommen sind, aber der Titel klingt nicht gut, Betriebssysteme, die im April rausgekommen sind. wir wollen was über Tiger erzählen und über Ubuntu. Und im Studio sind Maike.
Hallo.
Giselbert.
Hallo.
Und ich bin Max. Und was gibt's zu erzählen? Giselbert. Hm? Möchtest du noch irgendwas zur Ankündigung sagen?
Nein.
Okay, dann legen wir mal ganz verplant los und machen ein bisschen Musik. Ah, Musik. Musik wird sehr durchwachsen sein. Also ich habe irgendwie geschrieben elektronisch auf der Homepage, aber es stimmt noch nicht so richtig. Und wir werden jetzt einfach mal loslegen und lasst euch einfach überraschen. Ich glaube, es wird ganz lustig werden.
Vermutlich elektronisch, ja.
Ja, vermutlich. Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei Dev Radio gelandet und unser Thema ist Users kleine Farm Ubuntu alias Hori Hedgehog VS Tiger. Und das Thema ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil wir da jetzt VHS reingeschrieben haben. Das haben wir einfach gemacht, weil es gut klingt. Beziehungsweise das habe ich einfach gemacht, weil es gut klingt. Eigentlich sollte die Sendung über Tiger gehen. Aber dann haben wir uns gedacht, eine reine Werbeveranstaltung für Tiger wollen wir auch nicht machen. Und Ubuntu ist ja auch ein ganz tolles Betriebssystem, das gerade rausgekommen ist. Also zumindest Hori Hedgehog ist gerade rausgekommen. Und Linux ist sowieso immer eine ganz tolle Alternative. Und deshalb werde ich jetzt ein bisschen was zu Ubuntu erzählen, vor allem, weil es so eine spannende Entwicklungsgeschichte hat, wie irgendwie kaum was anderes im Internet, was mir gerade so einfällt. Und zwar wurde es von einem jungen Unternehmer namens Mark Shuttleworth gegründet. Der kommt aus Südafrika und hat da 1995 die Uni abgeschlossen, ein Studium Informationstechnologie und Finanzen, und ich muss mal eben den Sound meines Notebooks ausschalten. Okay. Vielleicht habt ihr es gehört, das hat Plong gemacht, das heißt, ich habe eine Mail gekriegt. Aber das geht jetzt nicht mehr, ihr braucht mich also nicht mit Mails lassen. Ne, auf jeden Fall gründet dieser Mark Shuttleworth eine Firma, die, also nach seinem Studium, die Sicherheitsberatung für Firmen angeboten hat und später auch SSL-Zertifikate ausgestellt hat. Nämlich Thorti. Und diese Firma, der hat komplett Linux benutzt und war auch selbst irgendwie benutzerfreier Software aus Überzeugung. Das sind viele von uns übrigens auch.
Religiös.
Ja. jetzt war es nur so, dass er quasi zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, weil die Entwicklung des WWWs da gerade so richtig losgeboomt hat. Und SSL-Zerts immer beliebter worden, weil es halt so die einzige Möglichkeit war, jetzt irgendwie gescheite Sicherheit im Browser, im WW so zu bekommen. Und dazu kam noch, dass in der USA sehr strikte oder sehr harte Exportrestriktionen herrschten, was Krypto angeht, aller Art. Die Geschichte kennen wir ja schon. Also es war nicht so leicht, da was zu importieren und zu exportieren. Und das Gute war eben, dass Thorti oder Thort, ich bin mir nicht ganz sicher, wie man es ausspricht.
Das weiß niemand.
Das weiß, glaube ich, ja, das weiß irgendwie niemand.
Wo ist das Firmengeheimnis von Thort?
Wahrscheinlich. es hat also sehr schnell einen 40% Anteil weltweit Das kam auch daher, weil Netscape und Microsoft irgendwie den Zertifikaten vertraut haben und ihr Root-Zertifikat in ihre Browser eingebaut haben. Das heißt, da kommt dann keine hässliche Box, die da sagt irgendwie Vorsicht.
Hilfe, nicht vertrauenswürdig,
bla. Ja, genau. Also es war alles vertrauenswürdig und deshalb hat die Firma geboomt und wurde auch verkauft, logischerweise. Und zwar in VeriSign. 1999 für richtig dicke Kohle und zwar 1,2 Milliarden Dollar.
Schon cool, was ein paar Default-Einstellungen, ein paar Webbrowser so an Geld bringen können. Ja. Wahnsinn.
Also Anti im Chat hat gemeint, er hat schon mal mit denen telefoniert und die behaupten von sich selber, dass sie 4D heißen.
Also doch mit I, ja. Ich dachte, ja. Ja, ich dachte, dann müsste man es fast mit 2E schreiben, aber okay, es ist ja ein 4D, ist gut zu wissen. Also wir haben einen Haufen Kohle, nämlich 1,2 Milliarden Dollar, beziehungsweise der Mark Shuttleworth hat einen Haufen Kohle. Und was macht er damit? Er gründet erstmal so eine Venture-Capital-Firma, HPD, und dann noch eine Stiftung, die Open Source in Schulen und Universitäten fördert und zu einer besseren Ausbildung, vor allem in Südafrika, beitragen will. Und er versucht dann auch, seine persönlichen Ziele ein bisschen so zu verwirklichen. Und fliegt 2002 als Crewmember der Suez Crew als erster Afrikaner ins All. Schwerelosigkeit gehört zu seiner langen Liste von Interessen, die er auf seiner Homepage hat. Den Link poste ich dann auch auf unsere Homepage. Da könnt ihr irgendwie nachgucken. Überhaupt werden wir alle Links dahin posten. Und außerdem interessiert er sich noch für Zitronenmarmelade und Stringtheorie, aber er hat noch eine. Er hat noch eine ziemlich lange Liste, die ist auf seiner Homepage. Einfach unter Biografie ganz nach unten scrollen, da steht das dann. Also, er ist irgendwie, wenn man seine Homepage durchliest, er ist Freizeitgeek. Also, er ist das, was man sich unter einem typischen Geek vorstellt, nur hat er Geld und kann auch irgendwie sich die ganzen Spielereien irgendwie. Naja, auf jeden Fall, was macht er? Er setzt Kopfgelder aus und zwar auf Bugs in Open Source Software. So unter dem Motto, wer Bug Nummer XY so und so in Mozilla Bug Tracking System im Mozilla Fix, der bekommt $100 oder $500. Da sind noch ein paar offen, kann man mal nachschauen. Die Links dazu tun wir auch auf unserer Homepage, falls jemand ein bisschen Bugs fixen möchte.
Bug fixing, glaub, for fun and profit.
Ja, ich glaube momentan, ich habe heute Morgen mal geschaut, da war ein Bug, der irgendwie $100 wert ist im Thunderbird, wenn man da nämlich den Thunderbird dazu bringt, wenn er offline war und wieder online geht, sämtliche Mails, die in der Queue stehen, so zu versenden, dass er nur eine SMTP-Verbindung aufmacht und nicht für jedes Fall eine einzelne. Das ist ihm $100 wert, wenn das endlich mal gefixt wird. Und was kann man da machen, wenn man das Geld kriegt? Okay, durch diese ganze Kopfgeld auf Bugs-Aussetzerei bekommt er Kontakt zu Genome, Debian, Kernel-Entwicklern, also Kontakt zur Open-Source-Szene und denkt sich dann auch irgendwie, eigentlich gibt es eigentlich keine so eine Linux-Distribution, die mir, also ihm wirklich gefällt. Also es ist alles irgendwie ein bisschen zu kompliziert, wie bei Debian, da muss man ja immer so ein bisschen. Frickeln ist ein böses Wort, das kennen wir aus dem Heise-Forum, aber da muss man ja immer so ein bisschen noch was nachziehen. Und dann gibt es insbesondere neue, also Anwender, die das zum ersten Mal machen. Also für unser eins ist wie kein Problem, mal eben Debian zum Laufen zu kriegen, ist auch ganz schön. Macht auch jeder, will nichts gegen Debian sagen, ist auch mein Lieblingssystem. Und auf jeden Fall, jetzt habe ich irgendwie vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Wo war ich stehen geblieben, Michael?
Dass Debian keinen Clicky-Bunti hat.
Ja, Debian hat keinen Clicky-Bunti und SUSE hat ein bisschen zu viel Clicky-Bunti. Naja, SUSE, ich weiß nicht, ob er das kannte, aber diese ganzen komischen, kommerziellen, pseudokommerziellen Distributionen da bringt es auch nicht wirklich. Und deshalb gründet er eine Firma, Canonical Limited. Und stellt dazu ein paar Entwickler ein, so 20 oder so, und gibt denen klar vor, wie er sich Ubuntu, das ist das Linux, das er jetzt eben, also das ist die Diskussion, die er selbst haben möchte, das hat er sich so ausgedacht, nun haben möchte. Also wie er sich das vorgestellt hat. Und er achtet darauf, dass natürlich die Entwickler, die teilweise recht viel Erfahrungsschatz mitbringen, viel mitzusprechen haben, aber gibt doch eine klare Linie vor. Das heißt, er hat das letzte Wort. Und ja, das ist dann, das bringt ihm einen Vorteil gegenüber dem, was quasi Debian so macht, wo eine reine Demokratie herrscht und es praktisch ewig dauert, bis irgendwas released wird bei Debian. Deshalb.
Also der Typ ist quasi der Steve Jobs von Ubuntu. Was ihm gefällt, kommt rein, was nicht, bleibt draußen, hat niemals eine Chance reinzukommen.
Nee, das stimmt nicht ganz. Also er lässt die Entwickler schon mitreden und es gibt ja auch so ein Wiki auf der Homepage, www.ubuntulinux.org. Da können auch irgendwie, was sich die Leute so wünschen, kannst du da posten, da steht auch, also wird diskutiert fleißig, aber letztendlich, wenn es um sowas geht, ob da jetzt KDE oder Gnome als Standard-Desktop draufläuft, ich meine, auf irgendwas muss man sich einigen, was sich installiert, wenn man sich, bei sowas hat er das letzte Wort, wobei er lässt auch Parallelentwicklungen zu, wie zum Beispiel KUbuntu, das benutzt dann KDE als Standard-Desktop, gibt's auch, sage ich dann vielleicht dann später noch was dazu. Und ja, wie ich schon angedeutet habe, eben Sets auf Gnome als Desktop und auf Python als Skriptsprache. Er versucht das irgendwie sämtliches Kram, was es zu kleben gibt, mit Python zusammenzukleben.
Ach, sympathisch.
Automatische Hardware-Erkennung, Laptop-Support, die Grundlage ist Debian. Die Patches für Ubuntu, und das ist ganz wichtig, fließen auch an die Debian-Maintainer zurück. Und ja, das erträgt also gut zur Entwicklung der Open-Source-Geschichte bei und macht sich da irgendwie Freunde dadurch. Mhm. Ja, jetzt machen wir mal ein bisschen Musik und dann erzähle ich noch ein bisschen was zu dem neuen Ubuntu Linux, nämlich Holy Hedgehog, was es so Neues kann, was es so alles hat, warum man es unbedingt mal ausprobieren sollte, wo man es kostenlos herbekommt, wo man auch die Original-CDs kostenlos herbekommt und ja, erstmal ein bisschen Musik.
Jo.
Hallo, da sind wir wieder. Ihr seid bei der Freyo gelandet und es geht um Ubuntu. Noch geht es um Ubuntu, denn Michael steht schon in den Startlöchern und will was zu Tiger erzählen.
Mach erst den Igel.
Ja, Holy Hedgehog. Es geht um Holy Hedgehog. Aber ich werde vorher noch mal kurz hinzufügen, was nun irgendwie die Vorteile von Ubuntu sind und diesem diktatorischen Regime.
Nennen wir es einen Benevolent Dictator, das ist doch dieses klassische Ding, wie Linus für den Kernel.
Ja, genau. Also die Vorteile sind, es führt zu tollen Features wie regelmäßige, vorhersagbare Releases alle 6 Monate, inklusive Sicherheitsupdates, die garantiert werden für 18 Monate für jede Release. Also mindestens. Und es gibt die CDs komplett kostenlos. Also man kann sich die Images aus dem Netz ziehen. Es gibt Images für x86, für PowerPC. Das funktioniert übrigens auch ganz gut. Ich habe das gestern mal auf meinem Powerbook installiert. Und ja, Michael grinst.
Ja, schön, schön. Haben sie eigentlich inzwischen den G5-Support verbessert? Weil ich weiß noch, die hatten am Anfang irgendwas mit den Lüftern, die dann auf volle Pulle liefen.
Hm. Ich weiß nicht genau.
Muss ich mal probieren. Vielleicht muss ich mir das auch mal antun mit so einer Live-CD mal ganz vorsichtig.
Live-CD, jetzt ist gleich richtig. Mach dir eine Partition wie ich und dann.
Ah, jetzt habe ich gerade den Tiger frisch drauf.
Ja.
Ich mach. Naja.
Okay.
Ja.
CDs kriegt ihr auf jeden Fall nicht nur als Images im ISO, im Netz und selber brennen, sondern die könnt ihr auch euch kostenlos bestellen. Und zwar geht ihr dazu einfach auf Ubuntu-Linux.org, klickt auf Ship CDs und da wählt ihr dann aus, wie viel ihr haben wollt, beziehungsweise ihr müsst euch irgendwie anmelden, damit sie die Adresse haben, damit sie auch wissen, wo sie die CDs hinschippen sollen. Und ihr sagt da wie viele, zum Beispiel, ich glaube die Voreinstellung ist 10 x86 CDs und 6 PowerPC CDs oder so. Die schreiben da drunter, dass deshalb so viel ist, weil sonst, also dann, ja, minimieren sich die Kosten. Du sollst sie einfach rumverschenken dann, wenn du zu viel hast. Oder lieber mal ein bisschen mehr bestellen. Auf jeden Fall kriegt man die dann auch, es funktioniert auch. Mev hat das getestet und es hat geklappt. Die kommen dann in so hübschen Shelves. Da ist dann in einer x86-Version ist dann eine Installations-CD drin und eine Live-CD. Das ist toll.
Cool.
Ja, die Installation geht einfach und schnell durch Hardware-Erkennung. Die es zwar in Debian auch gibt, aber als Paket zum Nachinstallieren nach der Installation, was irgendwie nicht so bringt. Also zumindest war das mal so. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem neuen Installer ist, ob der da was verbessert, aber ich glaube schon. Es gibt ja einen Sargent neuen Installer. Aber naja, auf jeden Fall einfach CD rein, durchstarten. Es hat sich bei mir von selbst installiert und ja, es war recht angenehm zu bedienen danach. Funktionsfähiges Apt kann man. Also die Pakete sind alle ziemlich aktuell, also sind alle aktueller als Debian. Es sind keine Debian-Pakete, sie haben eigene Pakete. Und weil Debian-Pakete sind ja quasi stale.
Mhm. Aber die Distribution an sich passt auf eine CD, also da würde dann eine Menge über Pakete nachher noch kommen, oder?
Ja, die Distribution, das ist eine Installations-CD, die es davon hat. Da gibt's, ist das Wichtigste drauf und okay. Das andere installiert sich übers Netz nach, also über Apt quasi. Also es ist tatsächlich nur eine CD, die du bekommst. Ja, Hori Hedgehog, die Version 5.04, das ist die zweite Ubuntu-Release. Wie gesagt, Release gibt es alle 6 Monate und sie war pünktlich. der Vorgänger, also Hori Hedgehog, heißt ja, altersgrauer Igel. Davor, die Vorgängerversion hieß Warty Warthog, das heißt warziges Warzenschwein, soweit ich weiß. Und ich habe mir schon überlegt, ob sie es vielleicht auch so wie Apple machen, dass die Tiere nach hinten immer cooler werden, aber dann haben sie ja noch einiges vor sich. Aber das Betriebssystem ist cool. Was irgendwie neu ist, noch kurz ansprechen, gegenüber Warty Warthog, also der Warty Warthog, also der Vorgängerversion, ist der Genome 2.10, also 2.10, der ist irgendwie standardmäßig dabei. Und KDE 3.4, X-Server von xserver.org. Es gibt die KDE-Pakete, aber die sind nicht im Standard-Dings. Also wenn du es installierst, landest du in Genome und nicht in KDE. X-Server von Xorg, einer verbesserten Auto-Detection von irgendwie Kram, Hardware, Video, Zeug. Du musst nicht mehr rumeditieren. Also du kannst einfach reinschmeißen und es erkennt so Mainstream-Zeugs zumindest automatisch und schlumpft das dann so, dass es auch ein Bild anzeigt. vom End-User bedienbares Power-Management und Upgrade-System. Dann VQ und Quick-Guide, okay, das Übliche. Bessere Performance durch schnelleres Booten, bessere Performance und schnelleres Booten durch Einsatz von Read-Ahead. Da wird Read-Ahead werden irgendwie Dateien vorher gelesen und eingelagert, um dann keinen Platten-Layout zu verbrauchen, wenn das Zeug tatsächlich gebraucht wird. Also muss nicht jedes Mal von Platte lesen, sondern er hat das, was er denkt zu brauchen, schon irgendwie alles eingelagert. Das ist irgendwie ein nettes Feature und es bringt ihm mehr Performance, weil weniger blockierende Prozesse, weil weniger Platten-IO, wir Informatiker wissen das. Aber ja, das ist einfach nur mehr Performance. Ja, Laptop Suspend to Disk und to RAM soll funktionieren, ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe es echt nicht ausprobiert. Ich habe das gestern auf meinem PowerPoint installiert und habe es nicht zugeklappt. Hätte ich vielleicht probieren können. Das hätte mich jetzt schon interessiert, ob es mit PowerPC auch tut. Naja gut, ich werde es vielleicht probieren und auf die Homepage schreiben. CPU Frequency Scaling, um Energie zu sparen. Komplettes System UTF-8. Paket-Authentifizierung mit GPG-Keys, das ist, soweit ich weiß, auch neu. Und viele Programme, die vorher als root liefen, laufen jetzt nicht mehr als root. Das ist gut. Doch auch mal was. Genau. Wie gesagt, die Links da dazu, zu Ubuntu und zu Mark Shuttleworth. Es ist echt nett, seine Biografie zu lesen, müsst ihr mal machen. Das ist irgendwie so ein Geek, der echt mal Glück hatte. Mal was anderes. Packen wir alles auf unsere Homepage. Und dann lass ich doch jetzt mal, machen wir noch ein bisschen Musik, Michael, oder willst du gleich durchstarten?
Mach was noch Musik und dann.
Okay. Wir machen ein bisschen Musik, sammeln uns und dann erzählen wir was zu
Tiger. Lasst uns meditieren.
Los geht's.
Jo, hallo. Also, jetzt bin ich dran, Michael. Ja, ich wollte euch ein bisschen was erzählen über das neue Apple-Spielzeug, den Tiger-Release. Ganz frisch rausgekommen vor, wann ist das, 3 Tagen? 29. April. Ich habe ihn jetzt auch erst übers Wochenende installiert und bin kräftig am Experimentieren und Machen und Tun, ihn das ganze neue Spielzeug durchmachen. Und werde euch ein bisschen so erzählen, was ich so gefunden habe, was wir da drin haben, um mal Spaß zu haben. Ja, also die klassische Intro, Mac OS X nur für Apple-Nutzer auf PowerMacs, PowerBooks. Die aktuelle Release hat, glaube ich, ähnliche Anforderungen wie bisher auch. ich glaube, die offizielle Sprechweise ist alles, was einen FireWire-Anschluss hat und tunlichst in DVD-Lauf folgt, den Tiger wird nur noch auf DVD released. Also nichts mit Nachladen aus dem Netz, da ist alles auf dem Medium drauf, ergo haben sie sich gedacht, statt dass man da, wie viel wären es, glaube ich, 5 CDs wären es, glaube ich, insgesamt für Developer Tools, Core System, Languages etc. etc. gibt es Dinge nur noch auf einer DVD. Aber die meisten haben ja sowieso DVDs und wenn nicht, ist es ein guter Grund, sich einen neuen Apple zu kaufen.
Das heißt, ich brauche zu meinem kostenpflichtigen Betriebssystem-Update auch gleich noch einen kostenpflichtigen Computer dazu.
Nein, ja. Du kannst auch ein kostenpflichtiges DVD gegen CDs Eintauschprogramm benutzen.
Ach, ihr mit eurem kostenpflichtig. Wenn du richtig cool sein möchtest, dann kannst du FireWire Target Disk Mode nennen. Das ist cool. Das ist richtig geeky. Und zwar, wenn ich mit meinem PowerBook unterwegs bin und ein FireWire-Kabel dabei habe, dann hänge ich das PowerBook an den Rechner dran, auf dem Tiger installiert werden soll und der kein DVD-Laufwerk hat. Starte mein PowerBook neu mit gedrückter T-Taste, das ist der Target Disk Mode. Und dann wird mein PowerBook als FireWire-Device auf dem Rechner angezeigt. Das heißt, dieser Rechner hat dann schwupps über FireWire eine weitere Festplatte und ein DVD-Laufwerk.
Ah. Das heißt, ich brauche 2 Computer. Um Entschuldigung.
Wie, keiner von beiden hat ein DVD-Laufwerk.
Ach ja, komm. Aber es ist eine nette Lösung mit dem PowerBook. Ein guter Grund, sich ein PowerBook zu kaufen.
Ja, PowerBooks sind hübsch, kann man mal dazu sagen. Ja. Auch wenn die Anschlüsse an der Seite sind jetzt.
Ja, das ist besser, dann kann man besser auf dem Sofa das PowerBook auf den Schoß nehmen und so schräg nehmen, wenn hinten keine Anschlüsse sind. Dann verbiegen sie nicht mehr den Stromanschluss. Und
das ist gut. Aber pack mal an der Seite mal mehrere Feature. Kabel rein und versuch da dann noch die Hand hinzulegen oder eine Maus zu bewegen.
Ach, Maus. Maus ist doch im Touchpad drin. Voice Control. Oh nein. Ja, da hat es ein paar lustige neue Sachen mit Voice Control. Ach, das macht schon wieder zu viel Spaß. Und zwar diese Voice-Over-Sachen. Das ist echt abgespacedes Zeug. Und zwar, wenn man das aktiviert, das ist so in diesen Benutzerhilfen drin. Da sind auch Sachen für Leute, die nicht so gut sehen können. Da wird alles vergrößert. Für Leute, die nicht so gut, was ist noch drin? Die Maus bewegen können, da gibt's dann irgendwie Tastatursteuerung oder Ansprechverzögerung und solche Sachen. Und unter anderem ist es da, das ist jetzt neu in Tiger, diese Voice-Over-Sachen, die lesen jedes Element der GUI vor, bei dem sie gerade stehen. Das heißt, du kannst mit Tab durch alle GUI-Elemente durchtabben, irgendwelche Eingabefelder, Buttons, Radio-Buttons, Push-Buttons etc. Und dieses Voice-Over-Utility liest dir alles vor, wo es gerade steht, nach dem Motto, ja, hallo, ich bin im Programm so und so, Fenster so, auf Button so.
Ja. Ich finde das immer ein bisschen schade bei diesen Geek-Features irgendwie, dass die nur Sinn machen, also gerade das Voice-Over-Zeug in manchen Ländern, wie zum Beispiel alles, was Englisch ist, liest das Teil richtig vor und einen deutschen Support.
Ja. Naja. Ja. Schon ist aber eine interessante Idee, das System auf Chinesisch umzustellen und zu schauen, was es da eigentlich vorliest.
Es liest immer nur. Naja, okay, die Aussprache ist immer Englisch, ja.
Englisch, die chinesischen Schriftzeichen
vorzulegen. Wahrscheinlich liest es dann Koreanisch.
Ja, okay, vielleicht kann das ganze System ja Pinyin-Lautschrift oder so, dann geht das vielleicht.
Ja, nee, das ist schon schade, das stimmt, habt ihr recht. Es gäbe hier in diesem Kontrollfeld so ein nettes Dropdown-Menü nach dem Motto, welche Text-to-Speech-Engine er benutzen soll. Aber das ist halt nur Apple, also nur die Apple-Engine ist drin. Keine Ahnung, ob da mal vorgesehen ist, dass man was anderes reinmachen könnte.
Kommerziell irgendwas? Gibt's da was, weißt du da?
Nicht, dass ich wüsste, nee. Also es gibt auf Mac generell Text-to-Speech-Sachen oder Speech-Recognition von IBM, das ViaVoice und von, wie heißen die? iListen heißt das Produkt. Wie die Firma heißt, weiß ich gerade gar nicht mehr. Also iListen, da kann man bestimmt googeln, da findet man was. Aber die bieten ihre Engine jeweils nicht als Plugin an, so viel ich weiß. Aber ich benutze selber eigentlich nicht, von daher kann ich es auch nicht mit. Ja. Aber die sind auch beide, glaube ich, obwohl die IBM-Sachen könnten auch was Deutsches anbieten. Müsste ich jetzt nicht.
Naja, egal.
Oh. Ja, wo war ich? Ja, genau. Ich wollte eigentlich schon mal mit den Key-Features anfangen, so die langsame Intro. Jetzt haben wir gleich wieder die Geek-Sachen. Ja, also die Sachen, die man so groß in der Werbung, auf Webseiten, auf Apple.com etc. sieht, sind hauptsächlich Dashboard und Spotlight. So die alten Hardcore-Leute kennen die meisten Features in den beiden Tools, vielleicht aus Sherlock. Spotlight ist die Volltextsuche auf dem nächsten Level. Jetzt klinge ich schon wie ein Werbesprospekt. Das heißt, Taigo muss nicht mehr, beziehungsweise Taigo muss am Anfang einmal alles indizieren, muss aber dann später nie wieder diese blöden Background-Index-Suchen da machen, sondern bekommt jetzt vom Filesystem, vom Kernel, immer wieder so kleine nette Events, wenn sich was ändert. Und in der Index wird dann quasi live jeweils up-to-date gehalten. Also was dann dazu führt, dass Definer macht es übrigens auch, der bekommt auch diese Messages. Also muss man nicht immer sekundenweise warten, bis sich der Finder View updatet, wenn ich im Terminal irgendwelche Sachen mache. Ihr könnt es mal probieren unter Panther, wenn ich im Terminal Touch irgendwas, einen Pfeil erzeuge, dann dauert es ein paar Sekunden, bis im Finder das Dokument dann wirklich auftaucht in der GUI. Und die Anbindung von Backend, von Filesystem an GUI ist durch diese Events wesentlich besser geworden. Sprich, eben in Finder werden die Sachen gleich angezeigt oder in Spotlight muss nicht dauernd dieser komische Daemon durchlaufen, alles mögliche durchindexieren, sondern er bekommt halt dann gleich mit, wenn sich was ändert, okay, kann er seinen Index updaten. Und solche Sachen wie Volltextsuche laufen dann generell auch, wenn sich dauernd was ändert, akkurat und schnell natürlich, was dann auch in Spotlight dann mit einer hübschen GUI überzogen wurde, oben rechts, wo bisher eigentlich nichts groß war, außer diesen kleinen Spielzeug-Menu-Items. Da ist jetzt so ein toller, großer Spotlight-Search-Bar, so ein Suchfeld, über das ich an diese Spotlight-Engine rankomme, was mir dann die komplette Festplatte durchsucht, eben Volltext und dann eine Liste zurückgibt mit den relevantesten Treffern, auch unterteilt in Kategorien etc. Also es performt wirklich sehr, sehr hübsch. Ich habe jetzt fast so diese Google Experience hier auf meinem Desktop, obwohl das jetzt ja dann kein Google Desktop ist, sondern von Apple. Wobei Apple eben argumentiert, dadurch, dass sie im Betriebssystem so drin hängen mit diesen Messages, sind sie besser als der Google Toolbar. Ja, mag sein, ich kenne diesen Google Toolbar nicht. Gibt's den vom macOS? Weiß gar nicht.
Keine Ahnung, ich installiere keine Spyware.
Ja.
Nein, genau. auch nicht. Nee, keine Ahnung, ich kenne auch keine Google Toolbar, aber das liegt einfach daran, dass ich kein Windows benutze, vermute. Also ich habe schon mal von gehört, man kann irgendwie sein Banking da ausgeben, das ist das offizielles Tool.
Ja.
Ich weiß da nicht so viel drum. Ich weiß nur, dass es irgendwann mal durch die Medien gegangen ist, weil es hat irgendwas gemacht. Genau, es hat lokal gesucht.
Ja, bei allen gesucht, auch bei anderen Usern kann das sein.
Das war doch so, dass bei Windows
es die hat Datei auf jeden Fall lokal
rumlag, also dieser Index irgendwo rumlag, wo dann alle drauf zugreifen konnten. Und dann konntest du mit dem Toolbar bei allen Usern gleichzeitig suchen.
Okay, dann ist mein Spyware-Kommentar gerechtfertigt.
Das war halt so Standard.
Ja, und unter Windows 10, die Sachen, genau, die indiziert, sind per Default halt, ja, das Home-Verzeichnis, klar. Firewire-Platten, es gibt da im Kontrollfeld auch Möglichkeiten, so das Zeug einzustellen nach dem Motto, was, wo, auf Netzwerk-Volumes oder eben externe Platten indiziert werden soll oder nicht. Man muss aber aufpassen, das habe ich sogar schon gesehen, bei Leuten, die in ihrem Home-Verzeichnis eigene Ordner anlegen, sind per Default die Settings so eingestellt, dass ich glaube, World Readable, aber nur Writable vom Besitzer. Was zur Folge hat, dass diese Ordner, die ich da anlege in meinem Home-Verzeichnis, also nicht im Unterordner ein Dokument oder sowas, da ist es egal, aber die Ordner, die ich im Home-Verzeichnis anlege, die diese Default-Settings haben, die tauchen dann bei anderen Leuten im Spotlight auf. Also das passiert durchaus. Von daher, hallo, Permissions gucken, Vorsicht,
sonst... Ja. Muss man seine UMask setzen.
Ja. Für diejenigen, die das nicht auf dem Terminal machen wollen, es gibt mit Tinkertool sowas, glaube ich, dass diese UMask dann global gesetzt werden kann. Tinkertool
ist Tinkertool ist Google. Was nochmal?
Tinkertool ist ein Programm, was so Optionen verändern kann, für die es kein offizielles GUI gibt. Zum Beispiel solche UMask-Defaults oder was gibt's noch? Zum Beispiel die Pfeiltasten bei Scrollfeldern kann man irgendwie so einstellen, dass eine oben müssen, eine unten, jeweils eben die zum nach oben scrollen, nach unten scrollen und nichts, dass sie beide auf einem Fleck sind, wie es normal Default ist.
Das kannst du aber einstellen.
Echt?
Ja.
Aber es gibt halt andere Sachen, für die es keine offizielle GUI gibt und für die man dann Team tut.
Ja, und vor allem kannst du dann auch Werte einstellen, die GUI nicht akzeptiert.
Ah ja.
Ja, okay. Zum Beispiel so für Fontgrößen, welche mit Komma.
Komma, Fontgrößen, Okay.
Subpixel.
Oh ja.
Genau.
Ja, wollen wir Musik machen? Oder? Ich mache auch weiter, also ja, bis sie mich bremst.
Ja, genau. Wir
drehen einfach runter.
Ich habe eine Frage.
Ja?
Wie schaut es denn eigentlich mit der nächsten? Weiß man schon, wie die heißt, so die nächste Betriebssystemversion? die es dann irgendwie gibt, weil bei Panther wusste man, dass der nächste Vitaler heißt und...
Ja, 10.5.
Nee, ich wollte ein Tier, wir haben heute Tiere.
Ja, Tiere, boah. Also ehrlich gesagt, ich weiß es nicht, was könnten noch kommen? Ich glaube, der Lion fehlt noch. Was gibt es sonst noch, was wir noch nicht hatten?
Ja, ein Loi.
Ja. Gibt es noch irgendwelche Großkatzen? Ich wüsste gerade, Puma hatten, glaube ich, schon. Das war ganz am Anfang. Cheetah hatten wir. Panther. Ich weiß es nicht.
Ja, machen wir einfach mal.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Ha, haben wir den Mix-Shuffle ein bisschen verkürzt. ja, machen wir weiter. Ich bin gerade so gut in Fahrt. Ja, zu Spotlight haben wir jetzt eigentlich schon genug erzählt. Vielleicht so als Hintergrundinfo noch. Auf Ars Technica gab es einen ganz netten Review, der unter anderem auch diese Spotlight-Geschichten durchgenommen hat und die Metadaten, die da auch mit drin stecken und über die das Ganze läuft. Ich denke mal, den Link machen wir auch auf die Internetseiten dann drauf, dass ihr den findet. Der lohnt sich, obwohl er extrem lang ist. Also der Typ hat sich wieder voll verausgabt. Das sind, glaube ich, 18 Seiten hat er. 21, ja. Aber es lohnt sich. Da sind gerade über diese MD-Tools, also es hat auch eine ganze Reihe Kommandozellen-Tools in Tiger, um diese Spotlight-Sachen oder die Metadata-Sachen zu benutzen. Da steht noch ein bisschen mehr über das Zeug drin. Ja, Dashboards, die andere große, tolle Neuerung, die dauernd beworben wird. Dashboards sind kleine HTML-Widgets mit JavaScript, um so ein bisschen Interaktivität reinzubringen. Apple hat in diesen Namespace auch noch ein paar mehr Sachen reingebacken, um ein bisschen advancedere Sachen zu machen. Was habe ich zum Beispiel gesehen jetzt? Gestern Nacht habe ich ein bisschen rumgebrowst. Auf der Apple Homepage hat es eine Liste von Widgets, die man so runterladen kann. Da war zum Beispiel ein Tail-Widget, sprich einfach nur ein Fenster, wo ich eben ein Unix-Tail machen kann auf irgendeiner Datei. Also ich kann auch aus diesem HTML-Zeugs rausbrechen und zum Beispiel Kommandozeilen-Tools aufrufen. Was habe ich noch für lustige Sachen gesehen? Ja, so die Default-Sachen, die drin sind. Eine Weltzeituhr, ein Taschenrechner, das Wetterdingens ist bisher so das Lustigste. Irgendeine Stadt eingeben, also die deutsche Städte kennt ihr auch. Und dann wird das aktuelle Wetter eingeblendet und Wettervorhersage wird eingeblendet über die nächsten paar Tage.
Das Wettertool, das habe ich mir auch mal irgendwie angeschaut, das ist ein bisschen unintuitiv, weil man muss also seinen Ort da eingeben und dann auf Enter drücken in dem Feld, obwohl da so noch so ein Done-Teil ist, also so ein Button, auf dem Done steht. Wenn man da drauf klickt, passiert irgendwie gar nichts. Also das heißt, es passiert gar nichts, es steht immer noch der Ort drin, der vorher drin stand und und wenn man eben sich dann die Einstellung wieder herholt, dann steht da der Ort drin, den man eigentlich drin haben möchte. Das ist ein bisschen komisch. Aber wenn man dann Enter drückt, kriegt man eine Liste von Orten, die das Teil kennt, dann kann man die auswählen, dann funktioniert das auch. Also ich und noch jemand, ein Kanter, haben da irgendwie erstmal Manpage lesen müssen.
Anwenderfehler.
Anwenderfehler, wie?
Hey, aber ich habe bloß JavaScript und das Source ist ja dabei und das kannst du ja patchen.
Ja. Was mir noch aufgefallen ist, ist, dass viele Widgets irgendwie nicht so viel Sinn machen, weil...
Ja, das ist eine Spaßanwendung.
Ja, das Telefonbuch zum Beispiel, das bringt es irgendwie nicht wirklich, weil ich telefoniere nicht so oft nach Amerika. Und
nicht?
Nee, und es kann leider keine deutschen Städte.
Ja, das ist, ja. Durchaus so richtig.
Was haben wir denn noch gehabt irgendwie?
Aber du kannst ein Widget schreiben, was vielleicht auf das örtliche .de irgendwo geht oder auf irgendeinen anderen Server.
Ja, Bahn.de. Also falls mir jemand ein Bahn.de Widget schreiben will, ja, das würde ich dann auch installieren.
Stimmt.
Ja. Insert Spyware hier.
Oh. Hey.
Wobei, stimmt, ja, Cookies, man könnte wahrscheinlich eine Cookie-Verwaltung und so ein Zeugs machen. Das ist ja eigentlich nur diese Safari-Rendering-Engine, die da läuft. Das sind im Prinzip, also man kann sich es vielleicht vorstellen, so die Geek-Ecke kommt ja so vielleicht aus dem Mozilla-Lager, diese Sidebars von Mozilla. Stellt euch vor, ihr habt so ein Mozilla-Sidebar, das ist ja auch so ein komisches, die haben jetzt ihre eigene, aber vom Prinzip her ist es von der Planung her so gedacht, dass so kleine Dinger da drin sind, die ja als Standalone-Programm nicht so viel Sinn machen, weil es einfach zu wenig... wenig Value bringen.
Ja, man kann ja auch mehrere Instanzen von den Teilen erzeugen, oder?
Ja, ja,
also stimmt. Kann ich praktisch mehrere Uhren, mehrere Wetter, Weltzeit, Wetter.
Ja, ja, genau.
Ja, das geht.
Ja, so. Ja. Wetter Ulm, Wetter Friedrichshafen.
Ich habe noch gesehen, so ein iTunes-Steuerungsdingens ist noch irgendwie dabei.
Ja, stimmt, das ist dabei. Diese Flugrouten-Dinger, der ist cool, wo du dann sein kannst, dass ein Flug von da nach da gerade irgendwo hier steht.
Dieser Flight-Tracker machte so irgendwie den Eindruck auf mich, als bräuchte es die Hardware, die es am 1. April bei ThinkGeek zu stellen gab. Diesen lustigen Flugtracker, Laser-Flugtracker, naja, egal.
Habe ich gar nicht gesehen. Naja. Ja, also wie gesagt, da wird es noch mehr geben. Die Third-Party-Szene ist da gerade ganz fleißig am Machen. Was noch extrem cool ist, wenn wir gerade von iCandy geredet haben, weil nichts anderes ist, der baut ja eigentlich die Einstellungen, die man machen kann zu diesen Widgets. Die laufen über ein kleines i, was eingeblendet wird, wenn man mit dem Maus über das Ding geht, und dann dreht sich dieses Fenster um. Also es ist wirklich dieser so ein Exposé-3D-Effekt. Ich krieg dann die Rückseite von diesem Fenster und auf der Rückseite kann ich dann Voreinstellungen und solche Schätze machen.
Ja, und wenn man auf das Kreuz drückt, dann schlürft das Fenster da so rein zurück. Es ist sehr bunti geworden.
Ja, Spaß!
Ach ja. Irgendwas habe ich noch gelesen, diesen Dings, wo du da vorhin aufgezählt hast. Was war das? Irgendwas.
Das hat bestimmt den Nebeneffekt, dass dann Leute überall auf der Welt Zeiger installieren, dass man ein paar Stunden lang bloß Widgets produzieren, hochpoppen lassen und wegflirten lassen und umdrehen und reloaden, damit sie nochmal hochspringen und so
wobbeln. Ja, ja. Erzeugen mit diesem Wassereffekt.
Wobble, es gibt keinen Wobble-Effekt. Es gibt in diesem ganzen Zeiger keinen Wobble-Effekt.
Wobble?
Ja, du gehst so mit der Maus in das Fenster und es federt so nach, weißt du?
Honk. Okay.
Ja, das wäre cool.
Bugs im Port. Ich hätte keinen Wobble.
Naja, das ist mir Wobble ist sehr wichtig.
Missing Feature.
Ja.
Okay, wir driften schon wieder in Geek.
Ja, okay, schon. Naja, macht nichts. Das ist aber hier.
Dann haben wir uns gleich die Frage, was ein Automator ist.
Ja, ein Automator, ja. Es gibt bei Apple noch eine sehr starke AppleScript-Fraktion. Und die AppleScript-Fraktion ist mit was Neuem rausgekommen, mit diesem Automator. Im Prinzip kann man sich fast vorstellen, naja, es ist so eine Art Visual AppleScript, wobei Visual übertrieben ist.
Visual AppleScript Studio.
Ja, AppleScript Studio war ein Visual Editor, um so GUI-Programme zu machen. Der Automator ist ein Programm, mit dem ich mir per Drag and Drop Apple Script Funktionen aneinander ketten kann. Zum Beispiel hole aus keine Ahnung, aus dem Finder die Datei so und so, schmeiß es auf den Filter so und so, keine Ahnung, sind Sepia-Filter, glaube ich, dabei. Dann mach noch irgendwie was weiß ich, vielleicht einen Weichzeichner drüber und dann öffne es mir in Photoshop. Genau. Und so diese Dinger kann ich mir dann ein paar Drag and Drops als Workflow aneinander pappen. Das läuft mit Automator. Soll sehr schick sein. Ich habe es noch nicht testen können, leider.
Zumindest das Logo sieht ja nett aus.
Das Logo ist cool geworden, ja, absolut. Ja,
das Logo erinnert mich ein bisschen an Marvin in dem neuen...
Das ist aber ein besserer Marvin als der aus dem Film.
Naja, okay.
Welcher Film?
Aber Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
Habe ich mich wieder als voll... Ja. Habe ich mich wieder geoutet als... Naja, okay.
Ja.
Raus. Vielleicht erzähle ich noch ein bisschen, was generell zu Developer-Features... der neue GCC 4.0 ist drin, beziehungsweise die Apple Branch aus dem GCC 4.3 mit Autovektorisierung und Tree SSA. Ich glaube, ich will jetzt nicht erklären, was Tree SSA ist, oder?
Readline ist übrigens immer noch nicht dabei.
Juhu, das braucht ja fast niemand. Also jeder.
Dafür ist das Terminal durchscheinend.
Das war schon vorher.
Ja, komm.
Readline.
Wenn es wobbeln würde.
Ja, genau. okay, kein Readline. Das kann man bestimmt über Open Darwin oder sowas dann nachladen. Du kannst dir, wenn
das
du
kann man über Darwin-Ports nachladen. Da gibt es übrigens jetzt eine Version 1.0. Das synkt sich über R-Sync. Man braucht also nicht mehr umständlich CVS-Kram machen. Okay. Ja, das ist pünktlich irgendwie fertig geworden, glaube ich. Oder mir ist zumindest vorgestern das erste Mal aufgefallen.
Mhm.
Und es funktioniert gut.
Oh, cool. Ich muss das dringend mal probieren. Ich hatte mal vor, ja, also wir müssen dann jetzt auch der Vollständigkeit haben, damit wir nicht gebasht werden. Fink erwähnen.
Ja, Fink performt nicht so.
Nee?
Nee.
Ich habe es schon lange nicht mehr benutzt. Also ich hatte es mal zu macOS 10.2 Zeiten und dann irgendwie nicht mehr gebraucht oder?
Ich weiß nicht. Fink ist mir ein paar Mal zerbrochen. Also ich muss es dann mal neu installieren oder so.
So mir ist Fink auch viel zu schnell in so eine Dependency hereingerannt.
Ja, du hast halt im Prinzip... So ein Verzeichnis, gut, das ist bei Davenport auch so, das Verzeichnis wird alles rein installiert, aber versuch da mal was zu deaktivieren oder zu deinstallieren.
Fink deinstall oder sowas in Richtung? Also der Background ist ja über Debian bei Fink. Fink ist ja dieses komische AppGet und Dubbin-Ports sind die Freebies, die, wie heißt Ports. Das da? Ports, ja genau, Ports. Also von daher sollte das eigentlich
ich genauso weiß nicht, genau. Ich habe jetzt auch zu wenig mit Dubbin-Ports gemacht, aber das Fink ist mir regelmäßig zerbrochen. Und Dubbin-Ports habe ich nur Gutes gehört, habe ich gerade mal das benutzt jetzt.
Ja. Also ich benutze zurzeit auch Dubbin-Ports und das hat erheblich länger gebraucht, bis es in so einer Schleife drin war.
Wie lange benutzt du es denn schon?
Ach, inzwischen jetzt 1,5 Jahre.
Oh, okay.
Ja, nicht schlecht.
Ja, das sind 18 Monate, nicht wahr?
So ein Plus. Ja, hast du es damals mit 10.3 installiert? Hein?
Ja.
Ah, ja, ja.
Genau. Fink habe ich dann zusammen mit, was hat es, Jaguar begraben.
Ah. Hilfe. Da will sich einer beschweren, dass wir Fink bashen.
Der fällt ja hallo? Ja.
Ich erzähl mal weiter, weil Telefon könnt ihr ja, glaube ich, nicht hören, oder? Wie ist das?
Wir können es hochziehen, aber
alles klar.
Das wollen wir nicht.
Ja, dann erzähle ich ein Telefon-Feature, okay, und zwar das war, glaube ich, in 10.3 schon drin, dass man faxen kann über das interne Modem im Powerbook beispielsweise, und dieses Teil kann man auch sharen. Das ist wieder ein Geek-Feature. Das heißt, ich bin im Netzwerk, habe einen Rechner mit angeschlossenem Modem und kann über die normalen Printer-Sharing-Features auch Fax-Sharing anbieten. Was dann über Cups-Sharing läuft, nicht über Rendezvous. Das ist so einer der.
Das heißt, es ist ja auch tollen. Bonjour.
Oh, Bonjour, ja, stimmt.
Kurz noch, bevor unsere Zuhörer von Neugier platzen, ihr wollt ja sicher wissen, alle wissen, wer am Telefon war.
Was wollt ihr und warum?
Also, Alternative Crash, die Sendung nach uns, die fällt aus. Und wir können einfach weitermachen.
Wenn wir Naja, mal schauen.
Cool.
Ja, das war's.
Ja.
Maike.
Das haben wir uns.
Wobei, wir könnten wieder ein bisschen Musik machen.
Ja, stimmt. Entschuldigung,
ich nochmal unterbreche, aber ja. Die Musik ist dringend nötig.
Machen wir.
Um die ganzen frischen, neuen, nicht wobbeligen
Informationen. Ja, schaffen los.
Wobbel fehlt wirklich.
Ja, hallo, zurück bei der Failio. Zurück bei der Planlos, der Sendung, die keinen roten Faden hat.
Nein, der rote Faden ist die Abwesenheit des roten Fadens.
Das ist mir sehr sympathisch. Wir sind bei Wobble-Effekten.
Ja, beziehungsweise, hey, was mir gerade eingefallen ist, QuickTime 7 unterstützt jetzt Surround Sound, wenn wir gerade diesen tollen Stereo-Effekt hatten.
Nur so. Ja, das war die Musik zum Wobble-Effekt. Nee, das war Jean-Michel Jarre, den habe ich nochmal ausgegraben. Weil, ihr habt vielleicht selbst schon gemerkt, unsere Playlist ist sehr durchmischt heute, weil ich da mal alles reingeworfen, was ich gerade so gefunden habe.
Das wollte ich doch ganz konsistent.
Ja, konsistent ohne roten Faden. Okay, es geht also um Tiger, der neue, zumindest in diesem Teil, vorher hatten wir Ubuntu, das ist, ja, da sage ich dann auch nochmal was dazu.
Ja, sag mir mal, was der neue Codename vom nächsten Ubuntu-Release ist.
Breezy Badger.
Ja, genau, Breezy Badger.
Okay.
Das heißt, ich glaube, flinker...
Dachs.
Dachs-Überwaschbär. Ich glaube, es ist ein Dachs.
Dachs.
Immerhin kein
Rindvieh. Ich habe ein Bild von einem Badger angeschaut,
also,
und das war ein Dachs.
Wort wie Wortalk. Dann,
Hoary Hedgehog.
Genau, und...
Breezy Badger.
Die Tiere werden immer cooler. Was war denn davor? Das war die erste Release, Wortiwort Dog, oder?
Ich glaube schon. Ich
bin mir jetzt gar nicht sicher, ob die ja vorher schon Namen hatten.
Ja, ich frag mich, schwarzig, dann altersschwach und dann cool.
Naja, es ist ja noch nicht wirklich cool, so ein Biber.
Dachs.
So ein Dachs.
Ja, ja.
Ja, das sind...
Hey, der hat Beschleunigungsstreifen.
Ja. Die beiden Tiere belegen in meinem Gehirn denselben Speicherplatz.
Das heißt, schon eine Hash-Implementation mal aufgefallen.
Ja, ich glaube auch. Nun gut, also sind jetzt bei Tiger und wir driften immer weiter ab in Geek-Features und versuchen jetzt wieder auf die Main
Back on Mainstream
Dingers zu kommen. Michael, leg los.
Mainstream.
Ja, ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes. Aber es wird bestimmt nicht klappen. Ja, wir hatten, glaube ich, gerade eben noch diese Developer-Sachen an. Ja, und Bonjour, ja. Ja, Apple ist verklagt worden, oder sie haben sich zumindest irgendwie mit jemandem einigen müssen, der diesen Begriff Rendezvous anscheinend zumindest auf dem US-Markt für irgendwelche Computersachen benutzt. Und anstatt sich mit denen das groß rumzuärgern, hatten sie wohl gemeint, es wäre besser, das Ganze Bonjour zu nennen. Warum auch immer. Also so langsam denkt man sich, warum nimmst du nicht ZeroConf? ZeroConf ist der eigentliche Name, den das RFC, also das ist ein Standard. Ich glaube, wer bringt diese RFCs raus? IETF, keine Ahnung. Oder ganz, egal. Jedenfalls gibt es ein RFC zu diesem ZeroConf-Zeug. Das ist die Basis von Bonjour, Schrägstrich, Rendezvous ehemals. Das Ganze ist an sich ein offener Standard. Ich glaube, die Linux-Schiene kommt langsam auch drauf. Ich glaube, Red Hat im Speziellen macht da gerade relativ viel Zeug, um solche automatischen Dienst-Advertisements im Netzwerk auch zu nutzen. So viel mal zu diesem
Streitzeug. Also jetzt sieht es zum Beispiel so aus, dass man sich einen Drucker kauft, dann schließt man sein Netzwerk an, dann schließt man einen Strom an, schaltet den Drucker an und alle Computer im Netzwerk wissen plötzlich, dass der Drucker da ist.
Ja, das ist echt schick. Das ist sehr, sehr cool. Ja.
Ja. Wenn es nicht funktioniert, beinhaltet das viel Fluchen.
Ja, mit Bonjour geht es natürlich immer. Ja, vielleicht, ich kann einfach nicht anders, wenn man gerade, also, so als heißer Tipp unter Geeks, unter macOS 10.4 kann man sich die Admin-Tools installieren, um einen macOS 10.4 Server remote zu administrieren. Die gibt's kostenlos zum Downloaden. Man kann mit diesen Admin-Tools aus 10.4 auch einen 10.3 macOS 10 Server noch warten und maintainen. Und lustigerweise sind dann auch ein paar Features, die eben eigentlich neu sind mit 10.4, auch mit diesem 10.3 Server. Also die 10.4 Admin Tools sind da der Knackpunkt. Also die 10.4 GUI läuft in einigen Features, vermutlich nicht in allen, auch mit dem 10.3 Server. Ich habe das jetzt speziell mit diesem IPP drucken, deswegen komme ich drauf.
So damit? Was macht man mit diesen Admin Tools?
Ein Server hast du normalerweise irgendwo, keine Ahnung, im Serverraum stehen oder sonst irgendwo collocated. Und mit den Admin-Tools hast du die grafische Bedienoberfläche für diesen Server. Nicht nur offener Server, sondern auch, keine Ahnung.
Dein Server hat eine grafische Bedienoberfläche?
Ja, das ist echt schick. Und zwar, das ist ein Programm. Das ist ein Programm, das hat links alle möglichen Serverdienste, Apache, ein Block-Server, zum Beispiel neu in macOS 10.4 Server. Ein Jabber-Server ist drin, WebDAV, Print-Server, File-Server mit Windows, Samba, AFP-Server, DHCP-Server, DNS etc. Alles drin. Und auf der rechten Seite kommt dann jeweils so die Einstellung
dazu. Was ist, wenn ich meinem SSH-Server One-Time-Pad-Support beibringen will?
Du kannst jederzeit einen Terminal aufmachen.
Ah, super.
Aber die Sachen, die du auf dieser GUI-Ebene machst, lassen sich beispielsweise dann auch sehr nett backuppen. Und zwar hat dieses GUI-Fenster hat dann unten rechts so ein kleines Icon. Wenn du das anpackst und rausziehst, bekommst du auf dem Desktop ein kleines XML-File, wo die komplette Konfiguration dieses Serverdienstes gespeichert ist. Das heißt, du kannst schon auf einem anderen Server, den du ähnlich aufsetzen möchtest, hergehen und dieses XML-File wieder reinpacken. Und hast dann diesen Dienst genauso konfiguriert wie auf dem anderen. Also
das ist mir unheimlich.
Macht Spaß. Hey, wir sind, es ist ein macOS 10 Server. Also komm, da muss sowas GUI-Clicky sein. Mainstream. machen wir mal QuickTime 7 als nächstes. QuickTime 7, die Kernneuerung, das besonders Tolle an QuickTime 7 ist auf jeden Fall H264, beziehungsweise dann dadurch, was ermöglicht wird durch diesen tollen neuen Codec in einigermaßen vernünftige Qualität des HD-Content. Da gibt es jetzt inzwischen auch auf der Apple-Trailer-Seite, die kennen vielleicht einige. Das ist eine relativ bekannte Seite mit viel Traffic. Da werden Movie-Trailer für den amerikanischen Filmmarkt veröffentlicht. Da gibt es jetzt eine Selektion von Trailern in HD. Das heißt, ich habe es mal bei mir probiert auf dem Powerbook. Ich bekomme meinen kompletten Bildschirm voll, also die ganzen 1280 Pixel breit, in Film geliefert, in H264 kodiert, indem man wirklich also annähernd nichts an Kompressionsartefakten sieht. Also ich habe jetzt mit normalem Hinschauen nichts gesehen. Ich müsste mir damals noch irgendwie das Zeug genauer angucken, mal ein bisschen reinzoomen und schauen, wo man da vielleicht doch irgendwas was gucken kann. Problem ist, auf meinem Powerbook 1,25 GHz G4 komme ich in schnellen Szenen teilweise schon an die Grenzen. Also da habe ich dann den einen oder anderen Tropfframe drin.
Wie groß ist das Zeug? Also wie groß sind die Files?
Unterschiedlich. Also ich hatte vorhin, was war denn das? keine Ahnung, ich glaube, es waren 100 MB für so einen Trailer, für einen kompletten Trailer. Ich weiß nicht, wie viele Sekunden sind es, 60? Keine Ahnung. Also ich habe es ja auch erst ja diesem Wochenende und ich bin noch am Forschen, Experimentieren. Von daher so diese ganzen Detailsachen wüsste ich ja, jetzt gar nicht.
Ja, das ist eine Berechtigung. Heise hat ja letztens auch einen Bericht gebracht, dass die ganzen schönen Glasfaserkabel in den Atlantik und so ja meistens dunkel sind. Also die Bandbreite ist noch ungenutzt, die muss weg.
Ja, genau. Die Bandbreite muss weg.
Natürlich.
Das ist gut.
Wir haben ja eine Frage aus dem Chat, ob QuickTime auch H264 encoden kann.
Ach, encoden meinst du, nicht nur decoden? Ja. Encoden geht auch, ja. Ja,
okay. Also,
du brauchst nicht mal QuickTime Pro dafür, das ist cool. Und zwar, wenn du beispielsweise iMovie auf dem Rechner hast, dann kannst du aus iMovie exportieren, beziehungsweise über diesen Share-Punkt geht es. Und da gibt's die Option erweiterte Einstellungen, glaube ich, und da kann man diese ganzen QuickTime-Sachen einstellen. Also MP4-Container, Audio, Encoder ist AHC normalerweise. Ich glaube, hier gibt's auch gar keinen anderen. Und Video eben der normale MP4. Oder H264.
Wird es die Chaos-Seminare in H264 geben?
Wow. Vermutlich. Also ich werde mal demnächst das testen. Wir machen ja zurzeit das Ganze in MP4 Simple Profile und in Octeora. Und ich werde mal auf jeden Fall ein bisschen was an Tests durchlaufen lassen. Problem ist halt zurzeit, es können wirklich nur die Mac OS X4 User den H264 Content auch wirklich vernünftig anschauen. Es gibt bei den VLC-Leuten die X264-Lib, die ist auch schon größtenteils funktional, das geht also. Meines Wissens sind die aber noch nicht wirklich so feature-complete, also wie gut da jetzt wirklich das Zeug rauskommt, man kann ich es nicht beurteilen. Und unter Windows ist, ja, es gibt noch nicht mal QuickTime 7 unter Windows, von da wird es da auch wahrscheinlich ein Problem geben. Vielleicht die Neo-Leute. Ich weiß, dass die Neo-Leute einen Encoder haben.
Die Windows-User sollen halt einfach auf Longhorn warten.
Ja, genau. Ja. Da gibt es auch ein ordentliches, schönes Rindersteak zu warten.
Ja. Longhorns sind diese großen
Rindviecher.
Die sind ja bei Tieren.
Ja, Beutetiere.
Beutetiere.
Ja, Beutetiere. Eindeutig.
Während zum Beispiel Igel kann natürlich einen Fressfeind haben, genauso wenig wie ein Tiger.
Ja, du hast doch vorher mal gemeint, der natürliche Fressfeind des Igels ist das Auto.
Ja, aber das Auto leidet auch, oder? Ich weiß nicht.
Farbe vielleicht.
Ja. Ja, aber von wegen Igel gegen Tiger, vermutlich wird es unentschieden ausgehen. Hä?
Anti meinte vorher im Chat, dass die Release danach Perky Penguin heißen soll.
Penguin? Ja, okay, Penguin.
Ich bin mir nicht sicher, aber dabei habe ich mich gefragt, haben Pinguin eigentlich natürliche Fressfeinde?
So Seelöwen, Seehunde, sowas oder so, keine Ahnung.
Ich weiß nicht.
Echt? Wahrscheinlich schon.
Nicht Eisbären, da war doch dieser Gag von wegen, dass die sich nicht treffen, weil sie irgendwo vom anderen entgegensetzen.
Achso, die müssen halt jeweils bloß in die Sahara laufen.
Laufen?
Ja, oder in den echten Zoo.
Nun gut, machen wir weiter.
Ja, also, ja,
machen wir Musik.
Musik?
So. Ja, Musik ist schon mal gut.
Wir machen Musik.
Ja.
Was haben wir denn? Moment, ich muss gerade mal gucken.
Sonst mache ich weiter.
Nein, wir machen jetzt Musik.
Jo, ist aus. Ja, dann, was machen wir? Mainstream-Features, probieren wir es nochmal. Wir probieren es einfach weiter mit Mainstream-Features. Vielleicht schaffe ich es mal irgendwann.
Ja, wir werden ein bisschen überziehen und deshalb streiche ich unsere Musik ein bisschen, weil, ja, des Grundes wegen quasi.
Wir strengen die Musik einfach mit ein bisschen Stille, so wie gerade eben.
Ja, jetzt hatten wir gerade eben QuickTime. Brauchen wir noch was erzählen? Ein Cocoa-Player ist es jetzt.
Noch kurz. Im Chat hat jemand gefragt, ob es. Ob es das Ding auch für. Ob den Codec auch für M-Player gibt.
Hat Chippy gefragt. H264?
Ja. Wahrscheinlich.
Don't know, don't care.
gute Frage, nächste.
Wahrscheinlich irgendwann. Also, ich denke mal, wenn die VLC-Leute das Ding haben, dann werden sich das die M-Player-Leute auch irgendwann greifen.
Okay.
So mal intuitiv irgendwie. Also, oh. Lala, Mac OS 10 installieren.
Oder auf Longhorn warten.
Auf Longhorn. Ja. Ah, ich hab gehört, Nero könnte das irgendwie.
Ja, also Nero hat, glaube ich, jedenfalls einen Encoder für H264. Ich nehme mal an, dass die dann auch irgendwie vielleicht einen Decoder haben. Wäre ganz praktisch. Könnte sein. Im Bereich des Möglichen. Ja, gehen wir mal einen Schritt weiter. Safari habe ich hier noch auf meiner Mainstream-Feature-Liste. Safari 2.0, neue Rendering-Engine, Webport 2. Ich glaube, JavaScript haben sie vor allem verbessert. Ja, schneller ist er geworden. Er ist endlich wieder der schnellste Browser unter Mac OS 10. Jedenfalls hat es mein subjektiver Test jetzt gestern
schneller
mal
als
so Lux vermuten lassen. No. No comment. Ich hatte jetzt selber letzte Zeit Firefox bei mir drauf, den 1.03er. War damit eigentlich ganz zufrieden. Mal gucken, vielleicht switche ich jetzt wieder zurück auf Safari. Ich weiß nicht. Switcher. Ich habe da keinen Skrupel.
Ja, ich hab dir vorher schon mal angesprochen, aber nochmal kurz erwähnen. Die Safari-Leute sehen es ja irgendwie mit den Zusammenarbeit mit der Open-Source-Szene nicht ganz so eng. Irgendwie. Also sie...
Naja, was heißt ganz so eng? Also es wird alles contributed, was zu contributen ist.
Ja, einmal im Jahr ist riesiger Ball.
Einen riesigen Pitchhaufen, bei dem sie sich dann selber durchschaufeln müssen.
Wenn es halt wieder ein Release gibt. Also ich kann mir nur vorstellen, dass es halt von Apple-Seite her nicht wirklich gewünscht ist, dass man auch während der NDA-Phase, wo eigentlich der neue Betriebssystem-Release ja noch geheim sein sollte. Apple hat es mit Secrecy sehr irgendwie, ja, sehr dick. Und ich denke mal, dass sie deswegen keinen Zugriff auf CVS erlauben. Vor allem halt auch nicht unterm Jahr. Vielleicht können wir da am Schluss irgendwie was machen, aber ja, keine Ahnung. Auf der anderen Seite, wenn ich mir GCC-Sachen anschaue, auf der GCC-Liste gucke ich ab und zu mal rein, da hat man das Gefühl, dass die Apple-Leute sich sehr anstrengen, Code in den FSF-Branch, in den Head-Branch reinzukriegen, weil da müssen sie nicht mehr maintainen. Ist ja auch ein Aspekt, dass alles, was von den Open-Source-Leuten maintained wird, da muss Apple keine Manpower mehr reinstecken. Also da läuft es eigentlich, zumindest von dem, was ich so vom Hören sagen, herweise relativ gut. Bei den KDE-Leuten, ja, keine Ahnung, die sind jetzt ein bisschen unglücklich, aber Neid. Also die Diskussion gekommen ist, glaube ich, jetzt vor ein paar Tagen, weil Safari, beziehungsweise der Lead-Developer von Safari, oder einer der Lead-Developer, ich weiß gar nicht, ob er das wirklich ist, hat Safari in internen Builds so gepatcht, dass er jetzt anscheinend der erste Browser ist, der diesen S2-Test besteht. Nur als kleine Background-Info, das Cascading Stylesheet Support ist immer noch bei den meisten Mainstream-Browsern relativ dürftig. Und vor kurzem wurde dieser S2, das ist die zweite Version von einem bekannten Test, um Cascading Stylesheet-Konformanz zu testen, ist veröffentlicht worden und kein Browser hat diesen Test bestanden. Und Safari ist es der erste Browser, der den Test besteht, allerdings in internen Builds, die bei Apple sind. Also der Safari, der jetzt released wird, das ist
Ich glaube, es gibt Release aber Patches 2.0. Zum Runterladen, ne?
Es gibt Patches zum Runterladen, ja richtig, nur hast du keinen Source Code von Safari. Du hast nämlich Source Code von Webcore, aber habe ich jetzt selber noch nie probiert, das selber zu kompilieren.
Naja, auf jeden Fall nervt das die Conker-Entwickler ein bisschen, weil sie eben gefragt werden, wann besteht unser Browser auch diesen SC2-Test. Und die KDE-Entwickler müssen sagen, irgendwie nie, wenn das nicht irgendjemand nachprogrammiert, weil sie das nicht benutzen können.
Naja, es ist natürlich psychologisch ein bisschen blöd, weil das Source Code ist ja da und sie könnten ja auch merchen mit einfach diff, blub, blub, aber da sind halt dann ein paar Mac OS 10 spezifische APIs mit drin verwurstet, die sie halt unter KDE nicht haben.
Naja, ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, sie kriegen einfach die...
Stimmt. Sie kriegen schon alles, was da drin ist.
Ja, sie kriegen alles. Aber als riesigen Ball mit allen Änderungen und du kannst
ja... wenn es nur die Größe wäre, wird es wahrscheinlich auch noch gehen, wenn sich jemand hinsetzt und das alles macht. Aber ich nehme an, dass das Hauptproblem sein wird, dass da auch Mac OS 10 spezifische Sachen mit drinstehen.
Sie können quasi in den Phasen, wo sie den Source nicht haben, den aktuellen so gut wie nicht entwickeln. Wenn sie einen Ball im Nachhinein kriegen, dann müssen sie das Zeug ja alles von Hand diffen. Das ist...
Keine Ahnung. Also der Hauptgrund wird wahrscheinlich sein, dass es den Leuten auf den Keks geht, dauernd zu hören, oh, das Safari kann so bauen, das ist doch auch kein HTML. Das ist natürlich nervt. Das ist nachvollziehbar. Aber das ist generell so eine Sache. Du hast halt mit Mac OS 10, dadurch, dass Apple sich sehr viel aus der Open-Source-Szene leitet, und zwar hauptsächlich von den BSD-Leuten, aber auch von diversen GNU-Projekten, hast du bei Apple den Effekt, dass es im Prinzip immer Open Source Level plus X aussieht. Also du hast in Mac OS 10
X?
Ja, plus irgendwas, also so. Plus eine freie Variable, beispielsweise gerade diese Server-Sachen. Du hast eben für Printer-Sharing einen CAP-Server plus dann eine GUI drauf, oder du hast bei KHTML die Rendering-Engine plus diverse Apple-Erweiterungen. Bei GCC ist es ähnlich, du hast GCC plus diverse Apple-Erweiterungen. So läuft es in fast allen Sachen, die die Apple sich ausleiht. Es wird dann zwar auch wieder zurückgegeben, Zeug, aber vom aktuellen her, vom zeitnahen her hast du bei Apple im Apple-Release immer den aktuellen Stand des Open-Source-Zeug plus halt noch etwas mehr und dann wird es erst wieder zurückgegeben, wird an die Open-Source-Gemeinde. Hm. Ist natürlich ein Vorteil für die Mac-Leute. Hm. Ist einfach so. Ist ein bisschen wie die NSA, wenn es mal heißt, ja, kann die NSA nicht schon AES oder sowas knacken? Oh, hm, möglich. Die NSA weiß alles, was wir auch wissen, plus eventuell vielleicht ein bisschen mehr. Wissen wir nicht. Also, naja. Oh, keine bösen Vergleiche mit Apple und NSA. Das ist vielleicht gar nicht so toll.
Apropos Apple und NSA.
Boah. Nein! Okay, schieß los.
Okay, also ich habe dieses Mail.app installiert.
Ja.
Und, beziehungsweise es hat sich einfach mit installiert. So, und das hat jetzt so einen komischen, Installationsdingsbums-Agenten.
Wizard,
genau.
Das Assistent heißt es auf in
Microsoft zu sprechen. Es hat also einen Account-Anlege-Assistenten, den man auch nicht mehr abschalten kann, sondern damit das überhaupt läuft, das Teil, damit man überhaupt mal an die Konfiguration von Hand rankommt, also über die GUI, muss man also diesen Assistenten da durchgehen. Und also ich habe es nicht nachvollzogen, was das Teil jetzt tatsächlich tut, weil ich da gestern einfach keine Zeit mehr hatte. Aber der Effekt war, es hat mich nach meinen Serverdaten gefragt und dann hat es sich verbunden und dann hat es gesagt, es kann sich nicht verbinden und dann kam wieder der nächste Dialog, in der es mich dann fragt, ob ich SSL einschalten will. Ja, das ist schlecht für alle Leute, die SSL und nicht SSL haben, weil deren Passwort würde jetzt erstmal durchs Web geforst quasi, weil es keine Möglichkeit gibt, dem zu umgehen, außer ich gebe ein falsches Passwort an, aber das muss man ja vorher auch mal wissen. Das Ganze funktioniert beim Postausgangsserver genauso. Das Einzige, was jetzt mich davor geschützt hat, war, dass mein Firewall Port 25 gesperrt war, weil ich einen Submission Port benutze, einen anderen Port zum Post versenden. Mhm. Und dass einfach mein IMAP-Server auch auf einem anderen Port läuft, auf einem SSL-Port. Ja, ich weiß es nicht, also ich will das nicht irgendwie schlecht reden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich das Passwort schickt. Das wäre schön dämlich, aber ich würde es tut zumindest so. Es sagt, es könnte jetzt da nicht hinverbinden. Ich kann natürlich nur das Socket aufmachen und nicht senden, na schon klar, ich habe das nicht durchgeguckt. Aber es bietet diese SSL-Einstellung erst an, wenn es das gemacht hat.
Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich habe bei mir also einfach die Settings übernommen.
Selbst wenn es das nicht tut, schockt es auf jeden Fall jeden halbwegs versierten Benutzer. Also.
Ja, Bug-Report, fallen Bug-Report.
Ja.
Ja. Sonst irgendwelche NSA-Fragen? Weil ich kann noch was über Krypto-Sachen erzählen.
Sind wir mit den Key-Features denn schon durch?
Nö.
Nee, das sind
nur
200
okay, mehr übrig. Wobei Mail ist hier als Mainstream-Feature auf der Homepage, wenn ich
das sehe. Oh, Mail. Mail ja? Sieht komisch aus. Mail ist nicht mehr Brushed Metal. Warum ist Mail nicht mehr Brushed Metal? Mail ist jetzt nur noch Metal, ohne Brushed.
Nein, das ist so Plastik irgendwie. Aber ich weiß nicht, es hat, glaube ich, keinen Namen. Also ich bin selber sehr gespannt auf die Developer-Guidelines, wo theoretisch drinstehen müsste, welches Programm welches Theme nehmen sollte. Wir haben jetzt da eine ganze Menge Themes inzwischen.
Es hat auch komplett neue Icons, die so sonst nirgends vorkommen eigentlich in
macOS. Ja. Bei dem Review, wo ich da gelesen habe, stand auch drin, der Review hätte dann, wo Apple gestartet hat, Mail gestartet hat, auch einen Bug-Report geschickt mit Apple-Mail-Icons look ugly und es sei dann sofort geschlossen worden als Duplicate.
Ja. Also, works as intended. Ja, also das ist was ganz Tolles Neues. Keiner weiß warum, wieso.
Ja, aber irgendwie ist das schon doof, wenn es dann immer heißt, ja okay, die GUI wird nicht gefeamt und dann liefert Apple selber schon, weiß nicht, inzwischen ein halbes Dutzend Themes aus.
Das andere, was mir in der GUI noch aufgefallen ist, ist die Menüleiste oben, also die bei macOS X traditionell ja ganz oben ist immer.
Ja.
Die ist jetzt nicht mehr einfarbig, sondern die hat einen komischen, hässlichen, eine graue Schattierung bekommen, die aussieht, als wäre mein Display kaputt.
Ah, ja.
Ich hoffe, es ist nicht mein Display.
Kauft neue Displays. Das ist der Effekt von Tiger.
Ja, das sieht ein bisschen irritierend aus. Michael, kannst du das nachvollziehen?
Ja, das ist bei mir auch. Man will ja was für sein Geld haben. Es muss sich ein bisschen was tun. Ich weiß keine andere Erklärung.
mir ist gerade noch was aufgefallen. Ja? Und zwar bei dieser komischen Plastikoberfläche, die auch das Konfigurationsteil hat, nicht nur das Apple Mail.
Ja? Ja?
Wenn das Fenster nicht aktiv ist, dann hast du wieder die Streifen dran, wie bei Jaguar.
Das war aber bei Panther auch schon. Bei normalem Aqua, ja.
Bei Brush Metal aber nicht.
Bei Brush Metal nicht, ja.
Tatsache, im Vordergrund keine Streifen, im Hintergrund Streifen. Das ist ja...
Ha!
Faszinierend.
Ja.
Ich würde sagen...
Das ist irgendwie so, let's change random features.
Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal eben ein bisschen Musik, weil wir haben schon wieder ziemlich lange.
Ja, okay.
Los geht's. Hallo, hier sind wir wieder bei der Radio. Wir überziehen heute ein bisschen, weil Alternative Crash ausfällt. Und es geht um Betriebssysteme, genau über Betriebssysteme, die im April erschienen sind, genauer über Harry Hedgehog und Tiger. Momentan über Tiger. Wir haben auch schon ein bisschen gebasht. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Ja, genau. Kommt in den Chat, diskutiert mit uns, fragt was, dann haben wir mehr zu erzählen oder dann wissen wir irgendwie, was euch interessiert. Sofern wir es beantworten können.
Ansonsten heißt es halt 42.
Ansonsten lassen wir jetzt Michael weiter Key Features erzählen.
Ja. Chat, oh, tolles
Chat. Chat ist toll. Kommt in den Chat.
Ja. Eigentlich dem Irk, das ist viel besser als sonst.
Nein, Irk ist nicht so toll.
iChat ist toll. iChat AV, tolles neues Feature. Mainstream. Irk. Jabber, das ist das tolle neue Feature in iChat. Beziehungsweise nein, eigentlich ist es die Videoconferencing-Geschichte. Und zwar der H.264-Codec, der ja über QuickTime neu gekommen ist, der wird über iChat AV angeboten für Videoconferencing. Sprich, man kann mit weniger Bandbreite besseres Bild für Videoconferencing benutzen. Plus, was neu ist in iChat AV, Multiparty-Videoconferencing. Ich
habe gehört, das sei recht performance-lastig.
Ja. Also je nachdem, wie viele Teilnehmer du hast. Also es muss einen geben, der diesen ganzen, der diese Conference hostet. Und dieser Teilnehmer muss, ich glaube, mindestens ein G5 haben, wenn die Teilnehmerzahl im Videochat, keine Ahnung, mehr als 1 ist oder sowas, aber also mehr als 2 ist.
Multi.
Ja. Also dieses H264-Ding ist einfach anspruchsvoll. Ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, glaube ich, bei mir auf dem Powerbook 1,25 GHz G4. Da habe ich dann, wenn ich HD-Videos anschaue, in schnellen Szenen auch mal den einen oder anderen Drop-Frame. Also, ja, das stimmt. Ja, aber neben diesen Videoconferencing-Sachen ist so das mit dem Geek-Value vielleicht interessant ist, der Jabber-Support. Jabber wird eigentlich von Apple nicht wirklich auf so groß vermarktet, sondern das Ganze geht als Intranet-Server, als Intranet-Lösung durch. Sprich, die Leute sollen sich, wenn sie Kommunikation haben, die nicht unverschlüsselt durchs Netz gehen sollen, beziehungsweise wenn sie Kommunikation haben, ja, die firmenintern bleiben soll, soll man sich einen eigenen Mac OS X Server kaufen. Da ist in einem GUI-Server-Admin eine Möglichkeit, einen eigenen Jabber-Server einzurichten. Und zwar das Ganze auch mit SSL. Das heißt, dieser Jabber-Support ist die einzige Möglichkeit, im iChat verschlüsselt Nachrichten auszutauschen. Was aber eben dann nicht nur mit diesem Mac OS X Server, Jabber Server geht, für Intranets oder sonstige Sachen, sondern eben auch mit beliebigen Jabber Servern, beispielsweise jabber.ccc.de. Also, bin mal gespannt, ob das der Verbreitung von Jabber vielleicht ganz gut tun wird, wenn da Apple jetzt diesen Jabber Support offiziell drin hat. Mal gucken.
Wo ist mit... vielleicht mit iChat, mit Jabber vielleicht nicht so weit her, weil ich habe schon jemand gefragt, ob er dann auch mit Jabber auch PGP verschlüsseln kann, also GPG, und dann meint Hammernet.
Ja, also diese ganzen fortgeschritteneren Features, Transports einrichten und End-to-End-Verschlüsselung und was weiß ich, was es da alles gibt.
Da braucht man dann schon einen richtigen Jabber.
Richtig, ja. Also gerade so Gateways, ich glaube, das läuft dann irgendwie so, dass du zum Einrichten beispielsweise MC brauchst, und zum Benutzen reicht dann aber auch der iChat. Habe ich selber noch nicht so viel mitgemacht, weil ich bisher auch Jabber nicht benutzt habe. Und ja, mal gucken.
Weil du gerade GPG sagst,
ja?
Hat mich interessiert. Und zwar gibt es in einem Mail-Up jetzt irgendwie so Signaturzeug und es gibt da eine Option, entschlüsselte Mails indizieren. Ja. Aber es gibt keine Verschlüsselungs-Support.
Doch.
Drin, oder?
Und zwar, nee. Der Gag ist, Apple Mail unterstützt ab Werk, ich glaube, seit... weiß gar nicht wann, aber zumindest war das in 10.3 auch schon drin, S-MIME. Das heißt, wenn du ein Zertifikat hast, zum Beispiel von Torti oder Torts, von diesem Shuttleworth-Typen, da gibt es...
Ja, das ist ja jetzt VeriSign.
Oder VeriSign ist ja
potenziell...
Aber es ist, so die Website ist immer noch tort.com oder sowas, Torti. Da gibt es kostenlose Zertifikate, um so SSL oder S/MIME zu realisieren. Und wenn du sowas hast in deiner Keychain, wird das importiert, Doppelklick, dann bietet es an, das zu importieren in die Keychain. Dann gibt es in Apple Mail, bei mir ist es, ja, ich habe es noch nicht migriert in den Tiger, dann gibt es in Apple Mail bei jeder E-Mail, du schreibst so zwei kleine Felder mit der Möglichkeit zu signieren. Und wenn der E-Mail-Empfänger bekannt ist, gibt es auch die Möglichkeit, dann gleich gegen ihn zu verschlüsseln.
Ja, das ist nett.
Das ist sehr, sehr hübsch. Ja. Das benutze ich eigentlich auch intensiv. Das ist ganz nett. Auf diversen Mailinglisten macht sich das zwar unbeliebt, wenn die Leute kein S/MIME verstehen, aber... Pff,
ja. Also auf Mailinglisten tut man das auch nicht.
Ja. Anderes Thema. Ja, GPG-Support an sich im System ist gar keiner drin. Auch dieses Indizieren von verschlüsselten E-Mails, das ist eine Funktion, die nur bei S/MIME-E-Mails funktioniert. Bei GPG geht es beispielsweise nicht. Es gibt ein Plugin, um Apple Mail GPG beizubringen. Meines Wissens ist es aber dann so, dass gerade solche Features dann trotzdem auch nicht funktionieren. Ist halt immer so ein bisschen ein Problem bei Third-Party-Sachen. Das war jetzt auch, oder das ist gerade vielfach in den diversen Online-Foren ein Thema. Sachen, die unter macOS 10.4 Tiger dann brechen. Da ist zum Beispiel gerade das GPG-Plugin für Apple Mail dabei.
Für den gibt es inzwischen 10.4-Version.
Ja, genau. Also ein paar Tage später haben sie jetzt, weiß nicht, gestern oder so, keine Ahnung, ja, ein Update rausgebracht. Aber Leute, die ganz normal upgraden von 10.3 auf 10.4, hatten plötzlich wilde Abstürze in Mail-App. Naja. Ja, nochmal Musik oder soll ich ein bisschen was erzählen? So, ich mache halt dann mit Geek-Features weiter, weil die Mainstream-Sachen waren es jetzt eigentlich schon. Was vielleicht besonders hier für uns Ulmer interessant ist, weil wir ja bei den Chaos-Seminaren speziell das Thema Firewalls hatten in letzter Zeit. Es gibt in macOS 10.4 Tiger eine ganz tolle neue Funktion, die nennt sich Stealth Mode. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, da müsste ich gerade mal schauen. Ja,
so ein Firewall-Stealth-Mode.
Genau, Firewall. Firewall.
Was soll denn das bitte sein?
Das gleiche wie Stealth-Mode bei Personal Firewalls bei Windows tun.
Also Blödsinn oder was?
Richtig, ja, genau. Schmeißen sämtliche ICMP-Messages und so zum Beispiel weg.
Ja, aber wenn sie das tun, dann weiß ich doch, dass sie da sind.
Richtig. Ich meine, jeder, der die RFCs gelesen hat, weiß, dass es nicht funktioniert, aber Leute wollen und benutzen es halt trotzdem.
Das ist blöd, benutzt das nicht.
Und Apple hat es jetzt offenbar also direkt reingebaut.
Ja, also ich habe es noch nicht im Detail durchgeklopft, weil ich ja auch diesen Tage jetzt erst ganz frisch habe, aber es liest sich wirklich so, dass das Ding einfach nicht mehr auf Pings antwortet. Es sieht hier zu drei Protokollierung aktivieren, Tarnmodus, oh, tolle deutsche Übersetzung, Tarnmodus. Und UDP-Verkehr blockieren.
Wenigstens als nicht Unsichtbarkeitsmodus. Das macht das irgendwie schon wieder ein bisschen sympathisch, weil Tarn ist ja immer noch.
Ja, nett übersetzt.
Ja.
Aus dem Englischen ja Stealth-Mode.
Ja. So wie Stealth auch. Ja. Man kriegt keine Antwort zurück, aber man sieht, dass da ein Loch im Himmel ist.
Kein Loch im Himmel. Das ist gut.
Und die Flak interessiert sowieso nicht, ob das Ding auf Radar reagiert.
Das ist ein hübscher Vergleich. Genau,
das ist so wie aus Kosovo war es doch. Der Krieg davor.
Krieg der Sterne?
Nee, das war sogar im Irak. Da haben sie doch, Afghanistan war es. Genau, da haben sie eine F-117A verloren.
Weil sie nicht mehr gefunden haben?
Das ist so ein Stealth-Jagdbomber. Und die Irakis hatten da gar kein Radar. Das ist vielleicht in der Lage gewesen, wäre das Ding zu treffen. Aber die Flak hat halt auch lustig hochgeballert und irgendwann hat sie halt doch getroffen. Weil das der Munition relativ egal, ob es das Flugzeug sehen kann oder nicht.
Oh mein. Ach ja. Wenn ihr mich nicht bremst, dann mache ich weiter Geek-Features.
Ja, erzähl doch mal.
Was haben wir noch? Ein X11 ist nach wie vor auf der DVD gebundelt. Man muss aber dann bei der Installation gleich schauen, dass man in die erweiterten Optionen reingeht und X11 ankreuzt, denn das gehört nicht zur Default User Experience, so einen komischen X11 da drin zu haben. Ich weiß gar nicht, ob sie jetzt auch diesen X-Org haben. Ich glaube, die sind noch auf X3. Müsste ich mal gerade aufmachen.
Ja. Was habe ich gehört? Du kannst für die X11-Org inzwischen auch einen anderen Window-Manager einstellen?
Habe ich noch nie gemacht. Was mich aber interessiert,
das ging schon vorher, das hat schon bei Jaguar funktioniert.
Ah, okay. Also Default
ist weiß ich nicht. Da war es ja nicht das X11 von Apple, das ich da benutzt habe.
Okay.
Ja.
Also angeblich soll es jetzt immer gehen.
Ja, Multiple testen. Oh, was mich interessiert hätte, was mich schon lange interessiert, ist dieses X-Nest. Das X-Nest ist wohl eine Funktion, dass du dir ein X-Root-Fenster in ein Fenster, in ein normales X-Fenster reinpacken kannst. Das heißt, es gibt dann die Möglichkeit, zum Beispiel einen kompletten GNOME oder KDE-Desktop als Fenster in dem normalen X11 laufen zu lassen.
Du hast dann deinen KDE in deinem GNOME, in deinem KDE, in deinem GNOME, in deinem X11.
Zum Beispiel, ja. Ja.
Super.
Das würde mich mal interessieren zu machen hier, zu realisieren. Also für die Geeks unter euch ist es ein X344, X386-44. Ich habe gerade mal nachgeschaut.
Okay. Und dann machen wir die Verwirrung natürlich noch komplett und lassen dann Tegra nicht native laufen, sondern nur Mac on Linux in einem Linux drin.
Mac on Linux in einem Ubuntu.
Genau. Fällt mir was ein, dieses Mac on Linux soll es auch für Mac OS 10 geben demnächst. Also Mac on Mac.
Mac on Mac.
Ja, also als Virtualisierungsbox einfach, dass man da innerhalb
von... Ja, damit man da endlich im laufenden Betrieb zwischen Panda und Tegra umschalten kann, falls man eine Applikation hat, die in Tegra noch nicht läuft. Ja, genau.
Wo habe ich jetzt neulich mal gelesen, wo irgendjemand es geschafft hat, ich davon erzählt, wo irgendjemand geschafft hat, irgendwie ein Betriebssystem, das läuft, zu kopieren von einer Kiste auf die andere und das dann weiterläuft? Ja, das fand ich cool. Lied, aber ich weiß nicht mehr, im Zusammenhang, woher das kam, aber ich erzähle es, wenn es mir wieder eingefallen ist.
Theoretisch war das kein Problem, weil es gab ja CC, so eine schöne Session über OS 10 Firewire-Probleme, also allgemein Firewire. Und man kann ja, wenn das Betriebssystem das nicht ausgeschaltet hat, direkt über ein Firmware von der Firewire-Schnittstelle RAM auslesen. Und auch reinschreiben, wenn man will.
Die unteren 4 Gig.
Ja. Also wenn du mehr als 4 Gig in deinem Notebook hast, dann müssen wir vielleicht die Spezifikation von Firewire entsprechend ändern, dass man mehr lesen kann. Aber die ersten 4 Gigs kann man einfach raussaugen und auch reinschreiben im laufenden Betrieb.
Ja, da wünsche ich mir einen USB-Stick, den ich nur reinstecken
muss. Firewire-Stick.
Ja, da wünsche ich mir ein Firewire-Stick, den ich nur reinstecken muss und mein Bildschirm schon ausschaltet oder eben den Bildschirmschoner von dem
Rest. Ja, beziehungsweise lustige kleine Devices in der Gegend rumlegen, auf denen draufsteht, oh, your computer belong to us.
Ja, kleinen Golden Key.
Meins.
Ja, plop, Woodshell.
Ja, die hatten auch eine entsprechende Vorführung, wo sie dann Programme eben UID 0 gegeben haben. Also in dem Fall einfach alle Programme, weil sie zu faul waren, sich ein bestimmtes rauszusuchen. Aber du kannst natürlich auch in Speicher ein Programm reinschreiben, dem UID 0 geben und im Scheduler sagen, du, das ist jetzt gerade dran.
Ja, wir schauen da mal, falls euch das interessiert. Es wird eventuell demnächst wieder mal ein Chaos-Seminar geben zu macOS 10 Themen, wo wir uns dann auch bemühen, mal halt eben die geekigen Sachen zu zeigen.
Ja, und das ist auch kein Betriebssystem-Feature, sondern wirklich von Firewire, das heißt, solange das Betriebssystem das nicht ausschaltet, geht es mit allen Betriebssystemen.
Ja. Wir müssen jetzt Musik machen.
Oh, nein, die Musikpolizei kommt.
Hallo und willkommen zurück. Ihr seid hier nicht bei Alternative Crash gelandet, weil Alternative Crash heute ausnahmsweise ausfällt. Wir sind immer noch bei Dev Radio, beziehungsweise unser Codename für diese besondere Sendung ist Dev Planlos. Die Leute, die den roten Faden verloren haben. Es ging um Ubuntu, Tiger, Wobble und im Moment sind wir bei diversen
nicht wobbelnden Features.
Die Features von Tiger, der neuen macOS-Version, die am 29. April rausgekommen ist. Und nochmal irgendwie zum Update. Im Studio sind Michael Giesebert und ich, bin Mirz. Und Michael erzählt uns jetzt, was er noch so gefunden hat an Geek-Features.
Ja, also die Nuggets, die man da in den ersten paar Stunden schon gefunden hat. Wir machen das ein bisschen Tiger-lastig, fürchte ich.
Ja, ich merke schon.
Macht nichts. Finde ich gut.
Ja, übrigens, ich hab ja gestern Ubuntu auf mein Powerbook installiert und es funktionierte einwandfrei.
So.
Das ist schön. Also es installiert wenn man die CD einfach reinschmeißt, darf man booten. Also man holt sich einfach dieses PowerPC-Image, brennt es sich oder bestellt sich die Original-CD, die man kostenlos kriegen kann und tut die einfach so rein und bootet davon, indem man, ich glaube, C drückt, ne, beim Starten. Mhm. Und dann installiert sich das auf magische Weise von selbst, macht die Hardware-Erkennung, erkennt das Powerbook oder das iBook oder wie auch immer, den PowerMac.
Aber nicht die WLAN-Karte.
Doch.
Doch, echt?
Ubuntu hat die WLAN-Karte erkannt.
Hey, ist es die B-Karte, die alte? Ich, denn die AirPods Extreme-Karten, die G-Karten,
ich habe die alte Karte, ich habe die Extreme-Karte. Ich weiß nicht, wie es damit ausschaut, aber
als ich einfach erkannt, dass da noch keine vernünftigen Treiber für Linux gibt für die Karte.
Ja, also der Chiphersteller hat irgendwie, keine Ahnung, von dieser G-Karte nicht so viel veröffentlicht.
Weiß nicht genau, aber es fragte mich, welches Netzwerkdevice ich, mein Hauptdevice ist, blablabla, wo ich das Internet kriege. Es machte DHCP, es funktionierte, ich musste überhaupt nichts tun, es hat sich einfach das ganze Zeug aus dem Internet nachgezogen, über was ich am Anfang gestolpert bin, aber was sich lösen lässt, wozu ich eigentlich noch nicht gekommen bin, ist die Tastaturbelegung. Die ist irgendwie, so eine Apple-Tastatur hat halt keine Alt-GR-Taste, demnach kriege ich da auch keine Pipe getippt und kein Backslash getippt, aber das lässt sich garantiert lösen. Es gibt ein Wiki auf ubuntu-linux.org. Da gibt es auch eine Menge Mac-User und die beschreiben da ihre Problemchen und das dürfte jedem ganz am Anfang aufgefallen sein. Ich bin mir sicher, dass es da die Lösung dafür gibt. Eine Lösung, wo ich dort gefunden habe, ist, Michael guckt so.
Ja, aber, mach ruhig.
Ja, ich muss jetzt auch was zu, weil sonst machen wir zu viel Tiger.
Ja, klar.
Habe ich mir gerade vorgenommen.
Ja, mach das.
Also Firefox ist ja dabei, aber kein Java, weil Java dürfen sie ja irgendwie nicht mit reinbündeln aus lizenzrechtlichen Gründen. Das muss man also saugen. Und jetzt gibt es auf der Sun-Seite dummerweise zwar ein Java für macOS und ein Java für Linux, x86.
Auf der Sun-Seite für macOS?
Nee. Ja.
Java wird nicht offiziell von Sun für macOS supported, meines Wissens. Du kriegst auf der Sun-Seite nur die Solaris und die Windows und die Linux
x86. Ich meine, ich hätte eine für macOS gesehen. Ich schaue gleich nochmal nach.
Ah, cool.
Wo war ich? Genau. Es gibt die da, aber auf so eine Idee wie Linux auf einem PowerPC zu installieren, ist man bei Sun anscheinend noch nicht gekommen.
Dabei hat es doch jetzt ganz prominenten PowerPC-Linux-User. Linus himself.
Ach so, ja. Stimmt.
Ja, aber Doppelprozessor G5 hat er angeblich.
Ja, aber Sun. Ja gut, es gibt, also auf jeden Fall läuft das IBM Linux wohl. Also ich habe irgendwann mal geguckt, was die anderen so installiert haben. Und dann gab es auch noch irgendeine Quelle, wo man so ein Blackdown-Dings herbekommt. Gibt's also. Ist irgendwie. Ansonsten lief eigentlich alles. Bis auf das Standby, den habe ich noch nicht getestet. Vielleicht läuft er auch. Also ich glaube schon, dass er läuft. Aber ich weiß es nicht bestimmt.
Ja. Energy Saving Features und sowas?
Ja, halt konfigurierbar über Benutzerinterface. Schön. Ja. Du musst nicht irgendwie. Es erkennt auch dein Power-Management-System, also es hat es erkannt beim Installieren, aber ich habe es noch nicht ausgetestet, weil ich dann irgendwie panikartig irgendwelche Zeug für heute vorbereitet habe.
Naja, also ich selber verstehe es ja nicht ganz, dass man auf einem PowerBook noch Linux drauf machen
muss. Oh, das kann ich dir erklären.
Du hast ja eine FreeBSD-Distribution unten drunter.
Ja, das ist schön, aber die lässt keine gespooften IP-Pakete zu, dieser blöde IP-Stack, der da drin steckt.
Okay.
Das ist sehr ärgerlich, wenn man ein bisschen mit TCP-IP rumspielen möchte.
Rumspielen?
Ja.
Ja, genau.
Ja.
Rumspoofen.
Na, ja. Ja, aber nicht bösartig.
Da fällt mir ein, Mac OS X hat ganz tolle neue Kindersicherungsfeatures.
Ja, erzähl doch mal.
Ja, das ist aber schon wieder Mainstream. Eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne erstmal noch ein bisschen gebasht, dass man eigentlich kein Linux braucht
für Mac OS X. Nein, nein, wo du Mainstream machen
willst, okay, dann machen wir
das mal was anderes. Ja,
okay, warte, aber
es gibt noch einen Grund, aber ich habe ihn vergessen, aber mir fällt er wieder ein. Es gab neben diesem Grund noch einen Grund, was war anders?
Das sind diese Audiotreiber,
IOKit. Ja, genau. Ich komme mit Linux Audio. Ja. Es ist schön, dass ich da Linux Programme für kompilieren kann, aber an das Audio Device kommen die irgendwie nicht richtig ran und da gibt's auch irgendwie nichts. Ja, also, ich kriege praktisch kein Dark Eyes, das ist das Tool, das wir jetzt im Stream verwenden, den Upstream zu liefern, das kriege ich nicht auf meinem Mac installiert. Das ist sehr ärgerlich.
Ja, also diese hardware-nahen Sachen, diese Open Source Audio Dingens, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Solche Sachen sind natürlich nach wie vor eher schlecht supported. Also der Gag, warum ich das erzähle, dass man eigentlich Linux nicht braucht, ist ja der, dass man beispielsweise über Fink oder über Davenports praktisch alles bekommen kann, was aus der Linux- und BSD-Ebene so kommt. Und ich habe unter Mac OS X mit dem Terminal und mit dem X11-Server ja auch die Möglichkeiten, auf diesen Ebenen zu arbeiten, auch wenn ich will, komplett zu arbeiten.
Ja, ich mache das. Also ich arbeite komplett auf dem Terminal. Ich benutze so gut wie gar nichts, außer dem Mail-Client oder so.
Ja, ab und zu muss man halt einfach was funktionieren und den Rest kann man spielen.
Ja, genau.
Genau. Also von daher habe ich jetzt persönlich nicht so den Bedarf dafür. Man kann sich vorstellen, dass vielleicht es auch besser wird mit der Zeit. Also zu Mac OS 10.0 Zeiten war das auch noch sehr, sehr
wie hieß denn das?
Tricky. 10.0, da wurden diese Tier-, diese Katzennamen, Großkatzennamen noch nicht so wirklich veröffentlicht. Ich meine, Cheetah, das ist vielleicht Puma oder Cheetah, das waren so die ersten 10.1, 10.2, glaube ich. Ist
Cheetah eine Katze?
Das ist, glaube ich, ein Gepard, Englisch.
Ah.
Ich weiß es aber nicht sicher.
Ich dachte, es gäbe da so einen Affen,
der ja, genau, der Affe.
Naja, okay, dann haben wir.
Es gibt genau einen Affen.
Ich musste gerade an Longhorn denken.
Ja, Cheetah, sehr gepaart. Auf Englisch.
Ganz böse. Ja, also am Anfang war das auch ein ziemliches Problem, dass es zwar dagegen über Package Manager Software zu kriegen, die unter Linux läuft und unter macOS 10 einfach neu zu kompilieren ist, aber da sind dann dauernd irgendwelche Build-Scripts, Autoconf, bla, hin und her, Libraries, welches Make habe ich jetzt, GNU-Make oder ein anderes Make hin und her. Das hat sich inzwischen sehr stark gebessert. Vielleicht werden da irgendwann Leute sicher die Mühe machen, diese hardware-nahen Sachen wie IOKit anzupassen. Aber wird man sehen. Ja, Kindersicherung, wenn wir es gerade von Mirks haben. eine ganz tolle neue Kindersicherungsfunktion ist drin. Was davon wirklich zu halten ist, naja. Es gibt es jedenfalls. Und damit kann man dann beispielsweise, ich kann es gar nicht testen auf meinem PowerBook, weil ich habe nur Admin-Accounts. Ich habe gar keine User-Accounts auf meinem PowerBook.
Kann ich Kindersicherung nicht für Admin zu entscheiden?
Nein, das ist am wichtigsten. Nein, da kommt leider die Meldung, Sie können die Kindersicherung nicht für Administrator oder Netzwerk-Account aktivieren. Pech. Also das geht mit normalen Accounts, dann kann man den...
Wie, du hast keinen normalen Account auf der Kiste, du surfst als Admin.
Admin heißt, dass
hey,
ich in den...
Hey, bist doch böse.
Ich bin immerhin kein Root. Admin heißt nur, dass ich in den Sudoers bin. Und in den Sudoers wäre ich schon ganz gern. Also.
Da bin ich gespannt, wann der erste Virus rauskommt, der irgendwie einfach wartet, bis... Also für macOS. Es gibt ja irgendwie keine Viren und Würmer. Also zumindest gibt es keine in the wild, oder? Es gibt irgendwie so ein Konzeptvirus, von dem ich mal gehört habe.
Ja, das sind aber auch eher Trojaner.
Es gibt immer wieder von Antivirenherstellern announced werden, aber wirklich nicht. Genau. Das ist halt
immer Vaporware. Die sind halt immer cool, die Antivirenhersteller, wenn sie den ersten macOS-Virus haben, aber das ist dann meistens selbst geschrieben.
Vaporware, einer von denen.
Ja. Selbst der Virus, der jetzt beim 21C3 vorgestellt wurde, ist ja eigentlich nur ein blöder E-Mail-Trojaner, aber naja.
Ja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, dass so ein Trojaner unter macOS ja perfekt die Chance hätte, sich weit zu verbreiten, wenn es einfach darauf warten würde, bis dieses macOS-Update läuft und danach einfach nach dem Passwort fragt von dem Benutzer. Jeder Benutzer haut sein Passwort rein. Jeder macOS-Benutzer haut sein Passwort, wenn das Fenster aufgeht, dann hauen die da ihr Passwort rein.
Du brauchst gar nicht warten. Also da irgendwo mit dich mit reinzuschmuggeln ist vielleicht gar nicht so einfach, weil diese Passwortabfragen geben inzwischen auch an, wer dieses Passwort haben wollte. Also da gibt es so ein kleines Aufklappdreieck, da steht dann drin.
Inzwischen habe ich nur nicht gesehen.
Doch, in Tiger ist das neu, da gibt es so ein kleines Aufklappdreieck, der sagt dir dann, woher diese Anfrage kam nach dem Passwort. Das könnte man denkbarerweise auch wieder mit Mach-Injections vielleicht umgehen, aber da ist nichts bisher in Greifbarem rausgekommen aus dieser Ecke. Da kursieren nur Theorien, dass sowas geht. Dieser Ranch-Typ aus den USA macht da relativ viel Zeug mit und ist auch sehr advanced. Aber da wird man mal schauen. Aber prinzipiell, ja klar, also unter macOS 10, du musst nur höflich fragen. Ja. Also ich bin sicher, dass...
Du kommst schon fest auf, fragst nach dem Admin-Passwort und dann hast du es in den meisten Fällen.
Ja, eine überwältigende Mehrzahl von Mac-Leuten wird dir einfach das Passwort geben, wenn du höflich in der fragst als Wurm oder als Virus.
Das ist viel besser als E-Mail-Zeug.
Ja. Ja, die doppelklicken dich auch. Es ist
außen nicht drauf.
Also,
stimmt, die doppelklicken dich auch. Die sind ja so trainiert, dass es keine Viren
gibt. Wir kennen das ja sogar von Windows. Da wurden sogar verschlüsselte Attachments gezippt angehängt. Und die Leute sind echt hergegangen und haben das Ding erstmal großartig ausgepackt, Passwort eingegeben, etc., etc. und dann doppelgeklickt, damit sich der blöde Wurm verbreiten kann.
Ja. Stark wäre es, wenn das Zeug noch in unsicheren Zip-Versionen ging. Dann ist es erstmal cracken muss.
Naja, okay. Aber ich denke, das wird generell wahrscheinlich ein Thema werden in nächster Zeit, weil
ich
mir als Wurm oder als Virenschreiber oder sonst irgendwas einfach nicht mehr den Stress machen muss, nach Exploits zu suchen, sondern einfach höflich frag.
Naja, also du Phishing. Du Exploit in eine neue Kiste reinzukommen.
Nö, es ist eine Form von Phishing.
Du schickst ihn per Mail oder per Download oder wie auch immer.
Per Mail, du verschickst ihn per Mail oder per Instant Messenger, verschickst du dich einfach.
Oder
du schickst ihn.
Geht das? Kann man den als CSS tarnen, sodass er sich einfach auf den Desktop downloadet wird? Nee, warte mal. Wo habe ich das letzte gesehen? Nicht CSS, nee, dieses komische Scalable Vector Graphics.
Du liest auch Technikerboards, hey.
Diese SVG-Dinger.
Ja, die Frage haben auf dem Technikerboard, hey.
Das echt?
Ich ja.
Hab's nicht gelesen.
Ja, habe ich auch gelesen. Und zwar, der hat sich aufgeregt, was heißt aufgeregt? Da war ein Typ, der meinte, ja, er hat so Inline-SVG in seiner XHTML-Seite und er hätte ganz gern, dass Safari das rendert. Und er würde ganz gern wissen, ob der Safari 2 das tut. tut doch nichts. Zumindest haben die das da geschrieben. Ich habe es nicht verifiziert.
Nö, das meinte ich nicht. Ja. Ich meinte, es wird irgendwie so ein SVG.
Er lädt dann stattdessen dieses SVG irgendwie runter auf den Schreibtisch, ohne zu fragen.
Desktop. Ja, genau.
Ja, genau.
Ja, das ist doch super. Da brauche ich nur noch ein schönes Icon.
Ja. Boah, schon. Ja.
Das ist doch blöde.
Ja, und dann,
wobei, der Safari fragt mittlerweile, wenn er irgendwas runterlädt, wo ein Programm drin ist, bevor er das entpackt. Ja. Da ist ein Programm drin.
Aber das gab es unter Windows auch schon. Du musst es bloß nett nennen, irgendwie Schiebechse oder so komisches. Ja, tanzender Gorilla, bla. Da gab es, glaube ich, sogar mal was unter Windows.
Ja, aber bunte das Icons auf dem Desktop ganz ohne irgendeine Endung wie bei macOS.
Übrigens, diese Trojaner-Geschichte, dass Programme sich tarnen können als PDF, ist inzwischen ganz offiziell ein Feature geworden. Das ist einfach herrlich. Also, weil das war diese 21C3-Geschichte, wo sich ein Typ hingestellt hat und ganz stolz den ersten Mac OS 10 Virus zeigen wollte, und das war dann halt einfach nur ein Programm, was ein Icon von einem Dokument hatte. Bravo.
auch bloß kopiert von dem anderen MP3-Proof-Konzept.
Der MP3-Proof-Konzept war besser. Der war cooler. Der hatte ausführbaren Code im ID3-Tag. Das heißt, es war dann wirklich, wenn du Infofenster geholt hattest, war das dann wirklich ein MP3-Dokument. Du hast es erst dann gesehen, wenn du über Terminal das angeschaut hattest, mit den Permissions. Da war nämlich Execute Flag gesetzt. Ja. Und er hatte dann diese...
Der hat ja auch gesagt, dass es ein Programm ist, wenn du
nachgefragt hast.
Ja klar, markieren, Info,
Programm. Ah, okay. Aber es war halt kein normales .app-Bundle, wie dieses komische...
Nee, das war halt ein altes Carbon-App.
Resource
Fork. Also früher bei Carbon-Apps war ein normalen Fork, die Daten drin, beziehungsweise Executable drin. Und im Resource Fork war dann entsprechend, also gepackt sozusagen, das was in App-Verzeichnissen bei jetzigen Apps drin sind. Also im Resource Fork waren dann ganzen Bilder und so Quatsch drin.
Ja. Ich glaube, du musstest dann so eine Resource Carb irgendwie anlegen und dann hat er
das... Ja klar, und das konntest du dann reinbundeln. Ja. Und im Resource stand halt zum Beispiel auch drin ein Offset darin, wo der eigentliche ausführbare Code im normalen Data Fork drin ist.
Und das war
im... Und es war halt, also der Data Fork war ein ganz normales MP3.
Ja.
Wo halt ein Frame drin war, das ich glaube, das war sogar General Executable Object oder so, also wirklich korrekt definiert, dass es ausführbarer Code ist, und die meisten MP3-Player skippen da einfach drüber.
Aha.
Da drin war das eigentlich executable.
Cool.
Im Resource Fork stand da drin, wie das Icon aussehen soll, weil es eine Applikation, also sieht es eigentlich anders aus. Da war das normale MP3-Icon drin.
Aha.
Und da war die ganzen Carbon-App-Info drin, wie zum Beispiel, wo der eigentliche Executable-Code drin ist. Data Fork. Das heißt, wenn du doppelgeklickt hast, ist die Applikation gestartet. Die hat dir was Böses erzählt und sich selber in iTunes reingeworfen. Und du konntest die MP3, also das Ding einfach auch nähen, in iPads oder in einen anderen MP3-Player reinschmeißen und hat es halt abgespielt. Das war dann so blödes Gelächter. Das war richtig cool gemacht.
Ja.
Wir brauchen Musik.
Oh, ja,
ganz dringend. Bin ich auch dafür.
Ja.
Wenn wir schon über MP3s reden.
Wir brauchen sommerliche Entspannungsmusik.
Oh ja.
Naja. Hallihallo, hier sind wir wieder, immer noch bei Def Radio und nicht bei Alternative Crash, weil Alternative Crash heute ausnahmsweise ausfällt.
Aber eigentlich auch nicht bei Def Radio, sondern bei Def Planlos.
Genau, wir sind nämlich heute Def Planlos und überziehen noch ein bisschen und bekommen langsam Hunger, falls uns jemand was zu essen bringen möchte.
Ja, genau.
wir waren bei, wo waren wir stehen geblieben?
Planlos?
Ja, wir waren planlos bei Geek Features in Tiger.
Ja, stimmt.
In einem Betriebssystem von Apple.
Ja.
Ja.
Ja, ich habe gerade gesehen, ich habe hier noch ein bisschen nach Geek-Features gesucht, während die Musik lief, was man noch so erwähnen könnte. Ich habe gesehen, in den Developer-Tools sind jetzt die WX-Widgets mit drin gebundelt. Auch nicht schlecht. Kommen bestimmt ein bisschen was anfangen mit.
Was ist das?
Das ist eine kleine Cross-Platform-GUI-Library. Hier anscheinend mit Bindings für WX-Perl und WX-Python schon mit drin. Da müsste ich ja gerade mal noch ein bisschen reingucken, was man damit anstellen kann. Das ist ja auch nicht schlecht. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass wir vielleicht ein Chaos-Seminar machen demnächst. Da werde ich dann mal schauen, ob wir vielleicht unter anderem auch Mac OS 10 Entwicklung mit ohne Objective-C machen kann. Also
ja.
Gerade speziell Cocoa mit Bindings für Python, mit Bindings für C#, mit Bindings für
Ruby,
mit Bindings für Java etc., weil Objective-C doch nicht unbedingt jedermanns Sache ist.
Nee.
Ja, genau.
Sag mal so, die Gruppe der Leute, die Objective-C verwenden, ist sehr ähnlich der Gruppe der Leute, die bei Apple arbeiten.
Ist sehr ähnlich der Gruppe, die ehemals bei Next waren, jetzt bei Apple sind. Nicht unbedingt alle Apple-Leute finden das auch toll.
Ja.
Aber, ja. Ja, es ist... Wer lässt sich schon dafür bezahlen, feindlich übernommen zu werden? Nee, wer zahlt Geld dafür? Nein, wir sind ja alle sehr glücklich. Nein, wir sind alle sehr glücklich mit macOS 10.
Und mit Ubuntu.
Und mit Ubuntu, ja, genau.
Ja. Hast du Ubuntu schon überhaupt schon mal gestartet, nachdem du es installiert hast?
Ja, natürlich. Nein, also ich muss dazu sagen, ich habe ja irgendwie ein PowerBook und habe da halt macOS drauf laufen. Aber ich benutze sonst eigentlich bei allem anderen, was außerhalb von diesem PowerBook läuft, Linux, Debian Linux. Und bin da durch Bekannte auf Ubuntu gestoßen worden. Und ja, deshalb die Ubuntu-Geschichte.
So. Debian GNU Linux. Ein GNU, noch ein Beutetier. Oh, yeah. Jetzt wurde ich wohl gepasht.
GNU hört, ist das Beutetier.
Ja, okay, stimmt, ja, genau.
Das hier, das Herd ein Beutetier ist? Und nicht einfach ein Stein oder so?
Was ist ein Herd? Ist das eine Herde oder sowas?
Ich weiß nicht, auf jeden Fall was sehr lange braucht.
Genau. Wartet auf Herd und auf.
Auf Longhorn.
Auf Longhorn. Ja,
wartet auf die nächste Version von Duke Nukem auf GNU Herd.
Uiui. Ja, da müsste ich jetzt ja gerade mal die Einladung von Mirks annehmen und macOS 10 Sauer nochmal erwähnen.
Was mir gerade einfällt, bei uns im Matt gibt es so ein Running Gag, dass das Matt in 3 Monaten aufmacht. Das ist, ja. Das
Real soon now.
Genau. Ja, die Serverversion.
Ja, die Serverversion.
Wieso gibt es eigentlich eine Serverversion? Ich dachte, das ist ein Unix. Das ist doch schon ein Server für sich irgendwie.
Ja, schon. Also es ist im Prinzip, ja. Ja. Ja.
Okay, also, nächstes Thema.
Nein, du kannst mit dem macOS 10 Client sehr, sehr viel Zeug machen. Also File-Services, Print-Services, über Fink oder Davenports kann man sich sowieso alles möglich installieren lassen. Web-Sharing ist drin, das ist ein kompletter Apache.
Das kostet dann extra die Serverversion, oder?
Die Serverversion kostet mehr, kann dafür dann einige Sachen mehr, beispielsweise die OpenLDAP-Sachen, die drin sind, inklusive den entsprechenden Frontends, um Verzeichnisdienst anbieten zu können. Das heißt, Netzwerk-Verzeichnisse für macOS 10 Clients, für Windows Clients auch über eine Samba-Integration. Dann was neu ist bei macOS 10.4 Tiger ist ein X-Grid-Server. Jeder macOS-Rechner, der zurzeit verkauft wird, seit 29. und auch jeder Rechner, auf dem eben macOS 10.4 Tiger installiert wird, hat einen X-Grid-Client drin. Das heißt, jeder macOS 10-Rechner, der auf dem Markt ist, kann über ein einfaches Kreuzchen in den Systemeinstellungen teilnehmen an verteilten Berechnungen übers Internet. Oder wenn es zu Hause in dem Intranet ist, lokal teilnehmen an irgendwelchen Renderings, die über einen macOS 10-Server angeboten werden. Es ist vom Prinzip her so eine Art verteilte Batch-Queue. Das heißt, es kommen einfach Jobs übers Netz an, die im Kontext des Users Nobody ausgeführt werden und dann die Ergebnisse wieder zurückgeschickt werden an den Server. Es ist eine sehr hübsche kleine Low-End-Clustering-Lösung, die jetzt vielleicht nicht mit irgendwelchen großen Grid-Lösungen zu vergleichen ist, obwohl es X-Grid heißt, sondern eher so für den Einsteigerbereich, also kein Shared Memory, sowas in Richtung, aber beispielsweise das MPI wird schon unterstützt.
Ja, damit halt die ganzen Rechner von den Sekretärien nochmal was anderes spielen, als Mohun abknallen.
Ja, Mohun für den Mac? Dashboards, Puzzle.
Stimmt, Dashboard nimmt die ganzen Ressourcen eh schon wieder weg.
Ja. Ansonsten ist nur Chess gebundelt, das wird dann schon wieder... Ne? Noch mehr Server-Features. Ja, der Jabber-Server, den wir jetzt schon angesprochen hatten. Also es ist ein kompletter, es nennt sich iChat-Server unter macOS 10. Es ist ein Jabber-Server. Es ist übrigens gerade in dem Kontext die SSL, also Zertifikat-Geschichte, verbessert worden. Also es gibt jetzt in den Admin-Tools entsprechende GUI-Möglichkeiten, sich auch solche Zertifikate mal sinnvoll selbst zu erstellen. Was dann beispielsweise für den Jabber-Server wichtig ist, da man diesen Jabber-Server mit SSL aufrufen kann. Dann was ist noch? Ein eigener Software-Update-Server. Das heißt, man muss sich, wenn man ein lokales Netzwerk hat, ein größeres Netzwerk, nicht von jedem Rechner aus den kompletten, Updates, macOS 10.3.9 war gerade kürzlich wieder unterwegs, mit, 40, 30 MB muss man sich nicht von jedem Rechner runterladen, sondern kann man das einmal auf dem Server machen. Und dann können sich über ein lokales Netzwerk die Leute von diesem Software-Update-Server auf dem macOS 10-Server die Sachen holen. Auch ganz nett. Noch eine tolle neue Funktion. Ein Blogging-Server ist drin, ja. Und zwar dieses, das nennt sich Blogging-Dingens.
Ach so, ach, ja, ja, klar, ja, ja.
Und zwar ist das Blossom X oder Blossoxen oder wie auch immer, also so in der Richtung heißt das.
Blossoxen X.
Ein Server, was macht der?
Das ist einfach ein Haufen PHP-Skripts, die da mit drin rumliegen. Und
also es ist praktisch eine Web-Applikation oder
was? Ja, genau, das ist ein Haufen PHP-Skripts.
Also
das gibt's Open Source auch irgendwo sonst zum Downloaden. Irgendwas,
was ich auf meinem Webserver drauf.
Genau, also du brauchst unter Mac OS 10 dann den Apache einschalten und dann die Blogging-Dingensdienste. Ist schön vorkonfiguriert automatisch, wenn man darauf geht. Das ist ein bestimmter Port auf dem Server. Gibt es ein Einlog, ja, so ein Feld, Name, Passwort. Und jeder Mensch, der einen Account hat auf diesem Rechner, kann dann da auch entsprechend seinen eigenen Blog einrichten.
Mit kann der ganzen Welt erzählen, dass er heute wieder nichts getan hat.
Ja, genau. Ja, ja. Ja, sollen wir noch Musik machen oder soll ich ACLs erzählen?
Nö, jetzt machen wir noch einmal ein kleines bisschen Musik und dann erzählen wir noch ein bisschen was. Und dann haben wir, glaube ich, so viel Hunger, dass wir
ja, genau.
Hunger. Entsprechend Nightshift reinhauen und unsere Sendung.
Ja, die Sendung wird von Hunger terminiert.
Genau. Ja, noch geht's. Jetzt muss ich nur gerade irgendwie mal die Musik und so.
Ja, mach mal Shuffle. Irgendwas.
Nee, kein Shuffle. Shuffle gibt's nicht. Das ist alles deterministisch, außer in unserer Zufallssendung.
Genau. Das ist deterministischer Zufall.
Sehr lustig war. Wir hatten einen sehr netten Anrufer in der 23. Sendung.
Ja.
Liegt im Archiv, nehme ich an.
Genau, die liegt im Archiv auf unserer Homepage. Und jetzt gibt's Musik. Hallo, da sind wir wieder. Immer noch bei Dev Planlos, weil Alternative Crash nämlich heute ausfällt und wir ein bisschen überziehen, aber werden wir auch nicht zu lange machen, weil wir alle ziemlich viel Hunger haben, weil uns niemand was zu essen gebracht hat.
Tja. Wenn ihr uns nicht füttert, machen wir keine Sendung.
Tja, seht ihr mal. Und Kaffee gibt's ja auch keinen. So, was mir aufgefallen ist, Tiger kann endlich WebDAV über SSL. Finally.
Ja, ja, im Finder, muss ich dazu sagen. Der Finder ist nach wie vor so ein bisschen das Stiefkind. Also das hat sich auch nicht viel getan im Finder.
Das hat ein Bekannter von mir einfach schon bei Jaguar gepostet, geportet, dass es nicht ging.
Ja.
Und im Panther ging es immer noch nicht. Und jetzt in Tiger ist es endlich drin und es ist ja wohl kein Problem, das einzubauen. Warum hat es so lange gewartet, gedauert, Michael?
Ja, ich bin nicht schuld.
Ja, ja, das sagen sie alle.
Also du konntest es bisher mit Goliath machen, aber die Finder-Integration, stimmt, die konnte nur HTTP. Ja, super optimal.
Jo.
Aber es ist ohnehin das WebDAV. Ich habe mal versucht, es als File-Sharing-Protokoll zu benutzen, also so generell irgendwie. Aber war dann irgendwie doch nicht ganz so zufrieden, weil das dann alles irgendwie auf dem Server im Kontext vom Webserver liegen muss. Der müsste Rechte drauf haben. Und irgendwie war das alles sehr mysteriös und ich habe das nicht ganz. Bin nicht ganz durchgestiegen. Ich fand das strange. Ja, genau. Ja, noch ein bisschen.
Wie heißt Subversion? Nee, Quatsch. Doch, Subversion ja. Funktioniert über DAV, ne?
Ja.
Also ich meine, unter anderem, also ich meine, es wird empfohlen, dass über WebDAV erst drin.
Ja, es soll. Also es gibt so eine kranke Möglichkeit, es ohne WebDAV, beziehungsweise ohne Apache zu machen und dann irgendwie einen eigenen WebDAV zu haben.
Es gibt einen eigenen Server, ja. Also es kann irgendwie ein eigenes Protokoll, ich weiß nicht, was es da macht, aber auf jeden Fall einen eigenen Port aufmachen, einen eigenen Server sein. Mhm. Aber wir müssen generell mal vielleicht auch mal eine Sendung über über Versioning-Kram machen, aber es ist immer die Sache, stimmt. Die Leute das interessiert. Mich würde es eher interessieren, aber ich weiß es ja schon.
Da musst du halt geblitzdingst werden und dann kannst du das neu erzählen.
Vielleicht kann man pageweise blitzdingsen.
Pageweise.
Den Knopf habe ich da noch nicht gefunden, aber schauen wir mal.
Stundenlang mit mir selbst unterhalten.
Ach ja.
Okay, wir waren bei ACL, ne? Aber ACL ist irgendwie, weiß nicht.
Ja, es wird alles ein bisschen trocken. Also man hat mit ACLs halt die Möglichkeit, irgendwie Rechte mehr im Detail zu vergeben. Punkt.
Also wie wir jetzt komplett durcheinander und völlig confused sind. Es geht gerade um macOS Tiger.
Ja, stimmt. Ja, der volle Marketingname, warte mal, das ist macOS 10 Version 10.4 Tiger.
Ja, eigentlich geht es nämlich über Betriebssysteme, die wie Tiere heißen, aber keine Beutetiere sind.
Die im letzten Monat geupdatet wurden.
Ja, genau, und im letzten Jahr, ja gut. Also wir haben ja auch die alten Versionen und so.
Ja, ja.
Aber vielleicht fällt uns ja noch was ein.
Gab es nicht kürzlich mal einen OpenBSD-Release mit so... War das nicht im April?
Mal wieder ein neues BSD. Gab es doch auch so PC-BSD.
Na, das ist sowas
Trends. Aufbauend auf FreeBSD.
Sowas braucht man nicht.
Naja, auf jeden Fall...
Ja, noch ein bisschen Entertainment-Features. wobei Entertainment...
Oh, apropos Entertainment.
Ja, jetzt darf Mux noch mal ein bisschen.
Ja, ja.
Go for it.
Ich habe nämlich eine Clean-Install gemacht, weil ich ja meine Festplatte repositioniert habe, weil ich ja Ubuntu drauf haben wollte. Was auch einmal funktioniert hat für die, die vorher irgendwie nicht zugehört haben oder nicht eingeschaltet haben oder gerade weggeschaltet haben, weil ich schon wieder von Ubuntu geredet habe. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Es ist kein iPhoto und kein iMovie mehr dabei. Fehlt einfach. Ist nicht mehr mitgebundelt. Gehört zu iLife 05, ist glaube ich das aktuelle, ne?
4.
04?
Echt? Oder 5? 5, ja. Ja,
5. Genau.
Ja, 5.
Und es ist echt schade, dass es nicht mehr dabei ist, weil es vor allem in dem Prospektal, das da drin steht, wo irgendwie die Features bewirbt und so, also dieses Heftal, macOS X, erste Schritte, die da halt drin, das da halt drin liegt in der Packung, wenn man sich das kauft, da steht das halt drin. Da steht, glaube ich, auch als Fußnote irgendwie, dass es nicht dabei ist, aber das ist trotzdem blöd, weil es füllt das halbe Heft aus. Und es ist halt ein Feature, das eindeutig fehlt. Man muss sich das jetzt kaufen, nachkaufen.
Oder vorher Backup machen, bevor man Clean Install macht.
Ah.
Ja, komm.
Ja gut, ich habe noch mehr verloren.
Schon. Aber es steht also in der Mitte von der Anleitung, Sie können diese Anleitung jetzt wegwerfen.
Meine ganzen Playlisten sind zum Beispiel weg. Da fällt mir ein, gerade vorher hat noch jemand gefragt, wie es mit der Playlist von der 23. Sendung ausschaut. Ja, die habe ich gestern gelöscht. Nein, ich habe die noch. Ich habe die noch rausgedruckt. Ich werde sie wirklich reinstellen. Allerdings sind wir uns über 3 Songs, die da dabei sind, noch nicht sicher. Da müssen wir erst noch rausfinden, was das eigentlich war, was wir da gespielt haben.
Gibt's halt eine Multiple-Choice-Playlist.
Deshalb haben wir die auch, hat das auch so lange gedauert oder deshalb ist die noch stalled quasi, weil wir noch nicht genau wissen, was es genau war.
Aber die kommt real soon now.
Ja, genau wie Longhorn.
Und hört. Die Playlist ist aber kein Beutetier.
Hört ist bestimmt eine Schnecke oder so.
Nee, hört ist so ein krankes Akronym, das dann auf Hirt verweist, ja, was dann wieder so ein akronymisches auf Hirt verweist.
Stimmt, da war irgend sowas.
Ja, das ist so ein doppelt rekursives Akronym. Aber den eigentlich ist es nur ein Beutetier.
Den Leute langweilig. PowerPC ist übrigens auch ein Akronym. Performance Optimized with Enhanced Risk PC Prozess? Oh. Naja, ja, sowas in der Richtung.
Genau, das erste P von Power steht für PowerPC.
Michael,
was haben wir?
Fällt uns noch was ein?
Erzähl.
Der Hunger nimmt langsam überhand. Ich hab noch was gefunden, und zwar aus der Security-Ecke. Es gibt jetzt im Kontrollfeld Sicherheit die tolle Funktion sicheren virtuellen Speicher verwenden. Was heißt, dass der Speicher verschlüsselt? Nehme ich jedenfalls, so lese ich das jedenfalls.
Das ist schön, weil es vorher das Problem gab, dass du Passwörter im Klartext daraus lesen konntest.
Jo, hey ho, genau. Das kannst du jetzt wahrscheinlich auch noch machen, weil das Default-Setting ist aus, da das vermutlich ziemlich auf die Performance drückt, wenn dein virtueller Speicher erstmal verschlüsselt wird, bevor er auf die Platte swappt.
Wieso müssen da Passwörter überhaupt drinstehen?
Ich weiß es auch nicht genau. Also es würde schon eine Möglichkeit geben, die korrekt da rauszupolschen, aber don't know.
Oder einfach die Passwörter verschlüsselt da ablehnen? Na, ist ja wurscht, auf jeden Fall.
Naja, irgendwo müssen sie ja stehen. Irgendwo musst du ja zwischendurch mal dechiffrieren müssen zum Vergleichen, wenn du schon Passwörter hast.
Ja.
So.
Ja.
Ein cooler neuer Bildschirmschoner ist in macOS 10 für dabei. So ein dummer, ein RSS-Bildschirmschoner. Das ist diese Quartz Composer-Schiene. Das muss ein sehr
RSS,
cooles Tool
genau.
sein.
Safari kann ja jetzt RSS, das haben wir ganz vergessen.
Ja, stimmt. RSS mache ich immer meinen Bildschirmschoner.
Ja, gut.
Und zwar, dieser Bildschirmschoner hat so tolle 3D-Wirbel-Dingens-Effekte, was extrem cool aussieht. Das muss wohl so eine Quartz-Composer-Geschichte sein.
Keine Wobbel oder nur Wirbel?
Meines Wissens keine Wobbel, vor allem auch keine interaktiven Wobbel. Oh. Wobei mir ist eingefallen, bei QuickTime gibt es Wobbel. Und zwar gibt es da so komische interaktive Felder, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema.
Das will das ganze System wobbelt. Also
Apropos Wobbel. Mit Wobbel meine ich das, was, wenn ihr mal auf HTTP www.neve.com geht, ich kann das nicht, ich sag's im Chat. Wenn ihr jetzt in den Chat kommt und dann
auf
jeden Fall, genau das sind die Wobbel, die ich meine.
Wo war ich?
Du warst bei QuickTime, das wobbelt.
Na, dieses...
Ja, okay, davor warst du bei RSS.
Ja, dieser Bildschirmschoner und dass der ganz toll ist. Nein, dann machen wir diese Safari-RSS-Geschichte. Safari hat so einen RSS-Reader mit gebundelt, intern integriert. Und zwar ein bisschen anders wie Firefox. Ich glaube, bei Firefox sind diese RSS-Feeds nur irgendwie so Art Bookmarks, auf denen man dann sehen kann, was da, ob da was Neues ist oder was da Neues ist. Und bei Safari hat man so einen richtigen RSS-Reader mit Slider, wie viel ich von dem Kontext, von dem Artikel sehen möchte. Ja, nice to have.
Ja, manchmal ist Sachen wie Bildschirm schon erwähnt. Der Standard-Desktop-Hintergrund hat sich geändert.
Oh, stimmt, ja. Ja, diese
Wusch.
diese blauen Dinger sind anders. Also man kann echt nicht weg, man kriegt was für sein Geld.
Also der Apfel oben links, dieses kleine Apfelmenü-Icon hat sich auch geändert.
Der ist blauer geworden, gell? Ja, der war vorhin ein bisschen blasser.
Ja, und wie gesagt, ich glaube, der muss so blau sein, weil dieses Dashboard-Icon,
Spotlight-Icon,
das
ist, auch so bläulich.
Ist genauso blau und das muss ja irgendwie symmetrisch sein.
Ja, und man kriegt es nicht weg. Das ist merkwürdig. Ich hätte es ganz, ganz irgendwie weg gehabt da.
Das Spotlight-Icon kann man nicht ausschalten?
Nö. Habe jedenfalls keinen Weg gefunden. Das wäre dann wieder sowas für Tinkertool. Also bisher kenne ich keinen. Ich müsste auch noch schauen, aber wenn wir gerade bei Tinkertool sind, also es war in macOS 10.3, gab es die Möglichkeit, wenn man im System-Verzeichnis da gab es irgendwo so ein Ink-Helper oder sowas in Richtung, wenn man den gestartet hat, dann hat man diese Ink-Kontrollfeld bekommen von Inkwell. Das müsste ich vielleicht mal auch gucken, ob da irgendwas Neues ist bei dem Inkwell. Ich habe leider kein Grafiktablett. So, Newton Recycling. Also das ist eine Handschrifterkennungstechnologie, die in macOS 10 gebundelt ist, seit macOS 10.3, die aber die wenigsten kennen, mangels Tablets und ohne Tablets. Also auch wenn man über den Trick dieses Kontrollfeld raufholt, kann man nicht über das Mauspad irgendwas handschriftlich reinschreiben, mehr oder weniger, und erkennt es dann.
Ein Mini-Tablet.
Ja, das ist quasi schon.
Ja, das wäre mein Feature.
Ja.
Request.
Feature-Request.
Ja.
Nein, kein Feature-Request. Bug-Report, weil es fehlt.
Ja, wir bräuchten mal eine europäische Mac-Hack und dann könnte man sowas. Also Mac-Hack war, ich glaube, die haben sie umbenannt oder geändert irgendwie. Eine kleine Konferenz, wo sich Nerds, Geeks und Entwickler aus der macOS-Szene treffen und getroffen haben und dann innerhalb von 2-3 Tagen in Marathon-Sessions irgendwelche coolen Hacks halt zusammen basteln und dann oder ihre Projekte zeigen.
Stimmt, da fängt mal ein Wobble-Hack.
Kommt nicht das Teil, das Bilder aus dem Netzwerkverkehr mitnifft, irgendwie daher?
Ja, genau. Wie hieß es nochmal?
DriftNet, DriftNet
war die Linux-Version.
Etherpack.
Ja, Etherpack, genau. Das kommt, glaube ich, aus der Ecke, ja, genau. Ja.
Das ist spaßig.
Ja. Ja, genau.
Das ist schön.
Ja, das ist Kunst.
Ja, genau, das ist Kunst.
Ja, das ist legitim. Absolut legitim.
Tja, ich würde sagen.
Was, ne?
Was geht denn das nächste Chaos-Seminar?
Lass mich mal gucken.
Ich glaube, wir haben kein Thema, oder?
Ich weiß nicht.
Ich glaube nicht. Haben wir eins?
Lass mich mal surfen
jetzt. Auf jeden Fall könnt ihr uns besuchen. Wir sind Montag. Ab 7 oder ab 7:30?
8. Ich glaube ab 8. Also offiziell ab 7:30.
Ja, also 8 haben wir schon Pizza bestellt.
Ja. Wenn man Pizza bestellen will, muss früher kommen.
Sind wir da in der Uni im Café Einstein? Uni Ulm. Anfahrtsplan, Lage, Dingsbums findet ihr, ist mal nicht schwer zu finden, findet ihr auf ulmcc.de. Ja. ulm.cc.de.
Jeden Montag, außer dem zweiten.
/Adressen.
Genau, das ist jeden Montag treffen wir uns da, außer dem zweiten Montag im Monat. Da gibt es ein Chaos-Seminar. Und das nächste Thema ist.
Hammernet.
Na gut, ist eine Pause? Nee, oder?
Ist keine Pause, wir würfeln noch.
Na gut, wir machen da irgendwas.
Irgendeinen Schuldigen werden wir schon finden.
Und von dem Irgendwas gibt es dann wahrscheinlich auch eine Videoaufzeichnung, falls ihr die verpasst habt.
Ja, vielleicht dann zum ersten Mal in H264 auch.
Oh, mal ja, sehen. Dann kann ich, dann habe ich, ja, das ist super. was gibt's noch zu sagen? Ja, die nächste Dev-Radio-Sendung, da wissen wir auch noch nicht so genau, um was es geht. Eventuell.
Jetzt wird wieder eine Dev-Plan los?
Ja, nee, also. es geht eventuell um Kommunikationsentwicklung, Geek-Kommunikation in der Szene, so von Mailboxen über E-Mails, Jabba, IRC, was man halt so zum Kommunizieren braucht, so als Datenreisender, Buschtrommeln. Brieftauben, TCP, IP. Na, wir gucken noch, wir sind noch am Überlegen. und posten dann unsere Infos auf unsere Homepage, die ja ganz neu ist und hoffentlich halbwegs aktueller sein wird. Die Aufzeichnung dieser Sendung gibt's auch, wenn wir vom Essen wieder zurück sind, so in 2 Stunden oder so. Naja, erstmal schneiden und bla. Ja, dann gibt's die Aufzeichnung zum Runterladen auf unserer Homepage. Und ich würde sagen, jetzt verabschieden wir uns mit einem letzten Song, der irgendwie nochmal das Thema aufrollt.
Wir hatten ein Thema.
Beutetiere behandelt. Naja, wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen verbleibenden Restsonntag. Und ja, schön, dass ihr so geduldig uns zugehört habt. Tschüss.
Ciao.
Well, hi there. Thank you for downloading another fine quality comedy product from 3 Dead Trolls and a Baggy and your friends at mp3.com. Good for you. Of course, if you've downloaded this from Napster, screw you. You know what? Free isn't good enough for you? You gotta rip us off? That's okay. I will find you and I will kill you. You see, I come from a time in the 1970s when computers were used for 2 things. To either go to the moon or play Pong. Nothing in between, you see. And you didn't need a fancy operating system to play Pong, and the men who went to the moon, God bless them, did it with no mouse and a plain text-only black and white screen and 32 kilobytes of RAM. But then around about the late 70s, home computers started to do a little more than play Pong. Very little more. Why, computers started to play games and balance checkbooks. Why, you could play Zaxxon on your Apple II or write a book, all with a computer that had 32 kilobytes of RAM. It was enough to go to the moon. It was enough for you. It was a golden time, a time before Windows, a time before mouses, a time before the internet and bloatware, and a time before every OS sucked. Well, way back in the olden times, my computer worked for me. I'd laugh and play all night and day on Zork 1, 2, and 3. The Amiga VIC-20 and the Sinclair 2, the TRS-80 and the Apple II, they did what they were supposed to do. Wasn't much, but it was enough. But then Xerox made a prototype. Steve Jobs came on the scene. Red of mice and menus, Windows icons, a trash, and a bitmap screen. Old Stevie said to Xerox, "Boys, turn your heads and cough." And when no one was looking, he ripped their interfaces off. Stole every feature that he had seen, put it in a cute box with a tiny little screen. Mac OS 1 ran that machine, only cost $5,000. But it was slow, it was buggy, so they wrote it again, and now they're up to OS 10. They'll charge you for the beta, then charge you again, but the Mac OS still sucks. Every OS wastes your time, from the desktop to the lap. Everything since Apple DOS, just a bunch of crap. From Microsoft to Macintosh to Linux, every computer crashes, 'cause every OS sucks. Well, then Microsoft jumped in the game, copied Apple's interface with an OS named Windows 3.1. It was twice as lame, but the stock price rose and rose. Then Windows 95, then 98. Man, solitaire never ran so great, and every single version came out late, but I guess that's the way it goes. But that bloatware will crash and delete your work, and TME, man, none of them work. Bill Gates may be richer than Captain Kirk, but the Windows OS blows and sucks at the same time. I traded in, yeah, right, for what? It's top of the line from the CompuHut. The fridge, stove, and toaster never crash on me. I should be able to get online without a PhD. My phone doesn't take a week to boot it. My TV doesn't crash when I mute it. I miss ASCII text and my floppy drive. I wish VIC-20 was still alive. But it ain't the hardware, man. It's just that every OS sucks. Now there's Linux or Linux, I don't know how you say it, or how you install it, or use it, or play it, or where you download it, or what programs run, but Linux or Linux don't look like much fun. However you say it, it's getting great press, though how it survives is anyone's guess. If you ask me, it's a great big mess for elitist, nerdy schmucks. It's free, they say, if you can get it to run. The geeks say, hey, that's half the fun. Yeah, but I got a girlfriend and things to get done. The Linux OS sucks. I'm sorry to say it, but it does. Every OS wastes your time from the desktop to the lap. Everything since the abacus, just a bunch of crap. From Microsoft to Macintosh to Linux. Every computer crashes, cause every OS sucks. Every computer crashes, cause every OS.